Willkommen zurück, meine Lieben. Willkommen bei Was Bitcoin bringt, dem Bitcoin-Podcast aus Wien, präsentiert von Coinfinity. Mein Gast heute, jemand, der in der Bitcoin-Szene bisher eigentlich noch selten aufgetaucht ist, und dabei ist er schon lange dabei, Christoph Glätzer. Er ist Law-Professor, also Jurist in London, lebt da London und Wien, und hat mir schon 2017 einen Gastkommentar geschrieben, wo er geschrieben hat über den Preis und den Wert von Bitcoin, und dass der Wert von Bitcoin doch ist, dass es einen Preis hat. Der hat sich wirklich intensiv mit der Frage schon beschäftigt, schon 2016, und genauso steigen wir jetzt auch in diese Folge ein. Also was ihn an Bitcoin so fasziniert, was daraus fast schon ein religiöses Erlebnis macht, aber er ist eben auch Jurist, und deswegen gehen wir auch in die Frage hinein, wie ist das mit der Regulierung in Europa, warum wird alles runterreguliert, kaputt reguliert, was ist vielleicht auch eine positive Regulierung, wie könnte man aus diesem Strudel, diesem Interventionsspirale wieder herauskommen. Und ist Bitcoin eine Revolution des Weltbildes, ein Umdrehen der Weltsicht? Für viele von euch weiß ich, dass es stimmt, aber wir gehen jetzt mal rein in die Details, in die historischen Vergleiche und schauen uns an, wie diese Verschiebung stattfindet, wie schnell es gehen kann, wie langsam es vielleicht auch geht für diejenigen, die sich schon länger damit beschäftigt haben und jetzt drauf kommen, es dauert dann doch ein bisschen. Was ist auch mit Stablecoins und wie die ganze Welt erstmal dollarisiert, bevor sie bitcoinisiert wird? Es war ein wirklich, wirklich spannendes Gespräch, das ich sehr genossen habe. Ich sage es gleich dazu, ich komme gerade von der Swiss Bitcoin Konferenz, habe dort viel geredet, es war ein tolles Erlebnis, aber meine Stimme hat ein bisschen in Mitleidenschaft gezogen, mein Asthma meldet sich, ich huste im Hintergrund manchmal ein bisschen, dafür entschuldige ich mich, aber ich glaube, dass Sam, unser lieber Produzent, wird das meiste davon eh super rausschneiden können. Ja, und wenn euch Bitcoin auch ein religiöses Anliegen ist, dann schaut doch mal vorbei bei Coinfinity und nutzt den Code, was Bitcoin bringt, in einem Wort. 21% gibt es da auf die Gebühren in den ersten 6 Monaten, und 5% kann man sich mit demselben Code sparen bei der Bitbox, der sicheren Hardware-Wallet aus der Schweiz, Open Source, sleek, minimalistisch und gut. Ich wünsche euch viel Spaß bei dieser Folge über die Revolution Bitcoin. Ich freue mich, einen ganz besonderen Gast begrüßen zu dürfen, Christoph Glätzer. Servus.
Servus. Servus, Nico.
Wir kennen uns seit Ewigkeiten von Twitter in Wahrheit. Wir haben 2017 das erste Mal ge-E-Mailt, dazu komme ich gleich. Du bist Jurist und Professor in London, kennst dich mit Bitcoin aus, bist schon länger dabei. Erzähl mal ein bisschen.
Ja, wie du sagst, ich bin Professor für Rechtswissenschaften, Rechtsphilosophie und Rechtswissenschaften am King's College London, war vorher in Durham und vorher in 10 Jahren in Cambridge. Habe seit 2016, 2017 ein tiefes, leidenschaftliches Interesse an Bitcoin und habe mich seitdem damit beschäftigt, habe das unterrichte das im Finanzrecht auf meiner Uni, auch Notre Dame unterrichte ich, unterrichte auch Banken, BNP Paribas in Blockchain und Distributed Ledger Technologie.
Und du redest auch mit deinen Studenten und so über Bitcoin?
Ja, ja, okay. Ich habe das, also ich habe einen Kurs, das heißt Crypto Assets and Distributed Ledger Technology. Meine Aufgabe ist dabei weniger die Crypto Assets, sondern die Gear Level, also die granulare Technologie von Bitcoin für Juristen verständlich zu erklären, dass die tatsächlich den Stack, also die Technologie hinter Bitcoin intuitiv verstehen, weil es ist nicht leicht und die meisten verstehen es nicht. Und sie sollen ohne Bullshit möglich, also in der Lage gesetzt werden, darüber zu reden, das ist meins. Und dann tue ich halt über die Recht, ist Bitcoin Property, is it money, verschiedene Bankruptcy, ich schreibe gerade ein Paper über Digitizing Bankruptcy Token, also verschiedenste Projekte habe ich da.
Ganz schnell, weil es mich gleich sofort interessiert und die Juristen sind immer so spannend, also dass ich das einmal sagen werde überhaupt. Das ist ein lustiger Satz, ja. Aber es fällt mir bei Bitcoin immer auf, ja. Also langsam bekomme ich dafür auch dann ein Gefühl. Was ist es denn jetzt? Ist es Money oder ist es Property?
Property.
Property, ja.
Money nicht. Also kommt drauf an, was Money ist, zum Beispiel im englischen Recht. Ich habe vor allem englisches und amerikanisches Recht in England natürlich im Auge. Was Geld ist, ist im rechtlichen Sinn verschieden besetzt. Mhm. Ob es für Payment ist es Money oder es gibt verschiedene Geldbegriffe im englischen Recht, und da ist es unter verschiedenen Titeln, entweder mit Ja oder Nein, das muss im Einzelfall beurteilt werden, ob das jetzt ein Geld ist oder nicht.
Aber Property ist es.
Property ist es, ja.
Und weil es ist immer so interessant, wir reden im Bitcoin gerne eben über die ökonomische Definition von Geld. Ich habe einen eigenen Vortrag. Ich würde natürlich schon sagen, dass Bitcoin Geld ist, im ökonomischen Sinne, aber du redest jetzt vom juristischen Sinne. Und es ist deswegen so interessant, weil Michael Saylor ja auch sehr darauf pocht, dass Bitcoin eben Property ist. Und wir gehen eigentlich oft davon aus, dass er das auch tut, um der Fed zu signalisieren, dem Dollar zu signalisieren. Keine Sorge, ich bin nicht gefährlich, aber es geht auch einfach um juristische Klarheit.
Genau, also ob es im ökonomischen Sinn Geld ist, da gibt es ja auch engere und weitere Begriffe. Wie du weißt, da haben vielleicht die Austrian School einen weiteren Begriff als vielleicht andere. Aber im rechtlichen Sinn ist oft eine Regelung, die sagt, Bezahlung ist im Geld wert. Zahlung, der Zahlungsbegriff Payment ist zum Beispiel der Austausch von Waren gegen eine Geldzahlung. Ja? Und dann ist jetzt die Frage, wenn ich jetzt mit Geld Bitcoin kaufe, was ist jetzt das Geld? Ja? Mhm. Und was ist die Ware? Das ist, da kommt es ganz streng auf die Regelungsabsicht an und der Geldbegriff ist da nicht durchgehend im Recht. Ja? Das ist nicht wie der Eigentumsbegriff, der natürlich viel mehr ans Herz der Rechtsordnung geht. Ist der Geldbegriff meistens nicht so standardisiert oder gibt es in verschiedenen Gesetzen verschiedene Geldbegriffe und Bitcoin könnte den einen erfüllen und den anderen nicht, ohne Probleme.
Aber wenn wir sagen, Bitcoin ist Property, ist die korrekte Übersetzung dafür ist Eigentum?
Ja, Property heißt, ist es einfach eine Sache, kann ich auf Herausgabe klagen? Ja, deswegen ist es die Frage, ist es überhaupt etwas? Ja? Und das ist Unspent Transactions, also das ist quasi das Property, was ist das? Da gibt es bestimmte Bedingungen, was Eigentum ist, die Verfügbarkeit, Exklusivität etc. etc. Und das wurde in England zumindest ausjudiziert, das ist Property.
Und in England, was in England ausjudiziert ist, ist sozusagen der Präzedenzfall für den Rest der Welt, so, naja, so ein bisschen, oder? Weil es schon ein sehr respektiertes Rechtssystem ist.
Ja, es ist im internationalen Handel natürlich sehr wichtig. Es gibt viele Verträge, Arbitration, Klauseln, die auf englisches Recht verweisen. Das amerikanische Recht ist ähnlich, ist auch Common Law. Also das folgt meistens in derselben Richtung. Ja.
Wo kommst du her ursprünglich?
Wien.
Und wie bist du in London gelandet oder in England?
Ich war in Wien, was habe ich gemacht? Ich habe Jus und Philosophie studiert in Wien, hat mir eigentlich sehr getaugt. Ich habe kein Interesse an England gehabt, war eher so ein snobistischer Europäer pro Frankreich, pro Deutschland. Aha. Und die Engländer sind irgendwelche oberflächlichen Handelsleute. Habe dann für den Standard gearbeitet, eine Zeit lang, habe beim Verwaltungsgerichtshof angeheuert und habe dann eher aus einer, nicht genau wissen, was ich tun soll, habe ich dann meinen Masters gemacht in Cambridge, habe dort meinen Doktorvater kennengelernt, der hat gesagt, bleib für ein Doktorat. Jetzt habe ich dann ein Stipendium bekommen dafür, bin ich geblieben und dann habe ich es geliebt. Also dann bin ich gleich in England, also wenn du mal aus Österreich rauskommst, ein bisschen merkst du, dass es nicht überall so ist wie hier. Es ist super, ich liebe Österreich, es ist ein großartiges Land. Aber andere Länder haben auch schöne Sitten und die habe ich dann irgendwie genießen gelernt und zu schätzen und bin dann geblieben. Bin dann zuerst eben nach Durham gegangen, habe dort ein Jahr unterrichtet, dann in Cambridge 10 Jahre und dann nach London.
Meine Frau ist in England aufgewachsen. Sie ist zwar Österreicherin, aber ist eben als Kind dann nach England und dann sie hat immer großes Heimweh, noch immer.
Ja, also Pendeln hilft.
Pendeln zwischen London und Wien, ja, okay. Das werde ich aber nicht sagen.
Weil das nicht. Nein.
Und wann und wie, ganz grob, bevor wir jetzt zu deinem Artikel kommen, nämlich bist du bei Bitcoin gelandet?
Es war eher ein intrinsischer, libertinärer Ansatz. Ich hab Angst gehabt, dass ich mir das Bargeld wegnehme. Ich weiß nicht warum. Don't do any nefarious activity. Ich habe jetzt nichts. Mhm. Ich habe weder irgendwelche. Aber ich fand es irgendwie, mir ist der Staat zu nahe gerückt, irgendwie subjektiv. Das kann ich gar nicht. Das wäre ja weltanschaulich. Es ist mir irgendwie zu nahe gekommen, dieses Gefühl, dass das Bargeld weg ist. Und dann habe ich mich für Alternativen umgeschaut, habe Bitcoin nicht verstanden. Und deswegen habe ich mir die Mühe gemacht, wenn ich es nicht verstehe, das wirklich zu verstehen. Das hat lang gedauert.
Wann war das mit dem?
Das war 2016.
16 ja. Hast du angefangen.
Ja, also, ja? Genau. Und habe es dann, glaube ich, nach langem, wie viele, also das ist dieselbe Geschichte, bin ich nicht der Einzige, da gibt es irrsinnig viele Leute, ja, diesen Virus gefangen haben und dann sind sie verschwunden, 3 Monate hinter YouTube und Artikeln und bis sie das Satoshi Paper verstanden haben und sobald man das verstanden hat und die ganze andere sozusagen Sekundärliteratur und dazu und die Chatroom-Kommentare, wie auch immer diese ganze Satoshi-Exegetik da funktioniert, da habe ich verstanden, glaube ich, und dann hat es geklickt und dann war ich on board. Ja.
Wer waren damals so deine Lehrer? Also 2016 gab es noch relativ wenig.
Antonopoulos, ja. Genau. Das war das. Und dann, ich habe es wirklich von Anfang an, ich habe dann auch sozusagen die Public Key Cryptography, das hat mich allein gebraucht, habe ich gebraucht, sicher 2 Wochen. Mhm. Bitcoin ist eine Maschine, die besteht wie ein Verbrennungsmotor, der besteht aus vielen Teilen. Und jeder einzelne Teil braucht wieder eine Zeit, um es zu verstehen. Ich wollte nicht akzeptieren, dass Public Key Cryptography funktioniert, sondern das ist so ein wichtiger Teil, das musste ich tatsächlich verstehen. Wie funktioniert ein öffentlicher Key-Austausch? Da kommt man dann zurück zu Diffie-Hellman Key Exchange und geht immer weiter zurück in diese ganze Computergeschichte, die ja faszinierend ist. Ja? Und das zu versuchen, auf einem nicht technischen, sondern auf einem alltagstauglichen, verständigen, schon mathematisch geschulten, aber jetzt nicht Expertentum, also Jurist und Philosoph, das zu überzuckern, ohne jetzt zu sehr in die Details zu gehen, das habe ich dann, glaube ich, geschafft. Und das war wirklich die einzelnen Techniken, was ist tatsächlich eine Blockchain, was ist Proof of Work, wie funktioniert Byzantine General Probleme, alle diese Dinge habe ich mir einzeln und dann irgendwann, wenn diese einzelnen Dinge, die man versteht, was ist Hashing? Die wenigsten Leute wissen, was Hashing, also heutzutage schon, aber damals hat niemand gewusst, was Hashing ist und ohne Hashing kannst du es nicht verstehen, was Bitcoin ist und wie das zusammenpasst dann, hat es Klick gemacht und das war ein unglaublicher Moment. Und alle die diesen Moment gehabt haben, sind dann nicht religiös, ja, religiös, also ist, kurz, es gibt so, ich habe die Unterscheidung gehört, es gibt 2 Bitcoin. Es gibt Bitcoin as Religion und Bitcoin as Technology. Mhm. Und die Leute sind entweder oder. Ich glaube, das ist ein Irrtum. Ich glaube, dass wenn du Bitcoin as Technology wirklich verstehst, dann wirst du religiös. Und zwar religiös im Sinne von, dass du nachhaltig oder andauernde, für Außenstehende, irrational wirkende Begeisterung hast. Ja. Und das fühlt sich religiös an, aber es ist tatsächlich eine tiefe Begeisterung für diese Technologie. Und die es nicht sind, haben entweder die Technologie nicht verstanden oder sie sind so herzlos, dass sie sich von nichts begeistern lassen. Okay, das gibt es vielleicht auch. Aber ich glaube, dass man immer zwischen Religion und Technologie ist. Also wenn du es verstehst, die Technologie, bist du begeistert. Oder du hast es nicht verstanden, das ist meine Meinung. Ja.
Ich glaube, selbst wenn du nicht begeistert bist, mit Begeisterung finde ich eine schöne Erkenntnis, aber selbst wenn du nicht begeistert bist, solltest du dir zumindest der Konsequenzen bewusst sein. Also die Technologie tut ja etwas, die verändert quasi in der Welt etwas, das Konsequenzen mitbringt.
Was Bitcoin bringt, genau. Nicht wo es herkommt, sondern was es tut.
Genau, weil die Frage ist auch natürlich ein bisschen offen, ja, was Bitcoin bringt. Aber ich finde es schön, dass du jetzt aufs Logo zeigst hier im Studio, weil du hast vorher gesagt, du bist da hineingestiegen und hast da das genau recherchiert und so. Und ich habe schon als junger Journalist, ich war auch mal beim Standard ganz am Anfang, als junger Journalist gleich verstanden, das ist ganz cool, wenn du auf die Uni gehst und ein Professor zuhören möchtest, da sitzen dann 700 andere im Hörsaal. Aber wenn du anrufst und sagst, ich arbeite für Zeitung so und so, dann räumt der den ganzen Kalender frei und hat für dich einen Nachmittag Zeit und macht Privatunterricht. Ja. Ja. Und ich habe sehr schnell verstanden, dass das cool ist und jetzt mache ich das quasi exklusiv mit Bitcoin. Damit ich es nicht selber recherchieren muss, lade ich mir die Leute ein, die es mir erklären.
Ja. Ja. Sehr gut.
Du hast mir dann geschrieben, 2017, da war ich schon bei der Presse, deswegen habe ich jetzt mein Handy in der Hand. Ja. Und ich lese jetzt einfach mal 2 Absätze vor. Du hast mir 2017 einen Gastkommentar geschrieben, und zwar im November 2017, das muss kurz gewesen sein, vor dem Peak des damaligen und ungefähr was, ein Jahr, eineinhalb Jahre nach der Zeit, mit der du dich dann intensivst beschäftigt hast. Ja, weil interessant ist schon, dass man sich damals schon mit so einem Gastkommentar, sage ich mal, auch aus dem Fenster lehnt. In Österreich ist man es ja nicht gewohnt, dass die Leute öffentlich ihre Meinung sagen. So funktioniert Bitcoin bereits jetzt, schreibst du. Es hat einen Wert, weil die Menschen erwarten, dass es weiterhin einen Wert haben wird. Genauso wie bei Gold mag das eine kollektive Torheit sein, aber es hat Bitcoin etwas verwandelt, das bereits jetzt für Zehntausende durchaus nützlich ist. Unter anderem wird es derzeit als günstiger Kanal für sonst teure Auslandsüberweisungen genutzt oder als sicherer Hafen, etwas, das zum Beispiel Larry Fink jetzt auch gesagt hat, um schnell aus kollabierenden Währungen zu fliehen, die, wie der venezuelische Bolivar, noch viel unechter sind als Bitcoin selbst. Wie Gold hat Bitcoin nicht deshalb einen Wert, weil es nützlich ist, sondern es ist nützlich, weil es einen Wert hat. Das würde ich gerne wiederholen, weil es ein großartiger Satz. Wie Gold hat Bitcoin nicht deshalb einen Wert, weil es nützlich ist, sondern es ist nützlich, weil es einen Wert hat. Das ist geht direkt rein in eine Debatte, die wir immer wieder führen müssen, intrinsische Wert von Bitcoin. Erklär mir das.
Also, Kurz zu diesem Artikel, den habe ich, den habe ich, wie du richtig sagst, geschrieben. Da waren wenige Leute, haben Bitcoin überhaupt auf dem Radar gehabt. Da war die, alle haben gesagt, es ist eine Blase. Und jeder, der zwei Zeilen gelesen hat, hat sofort von den Tulpen geredet und ist sich besonders gescheit vorgekommen und gesagt, das wird alles abstürzen. Und in dem Artikel habe ich gesagt, es stimmt schon, dass Bitcoin stellt nichts dar, es referenziert nichts, es hat natürlich keinen intrinsischen Wert. Das heißt, der Wert von Bitcoin, wenn man dieser Logik folgt, müsste notwendig null sein. Mhm. Das heißt, die Null ist der intrinsische Wert nach dieser Logik. Wenn man sich das aber durchdenkt, dann stimmt, da muss man schnell zum Schluss kommen, dass das nicht stimmen kann, weil irgendein Wert, und wenn es nur ein paar Cent ist, ja, der über Null ist, einen Wert nicht Null, wird es wahrscheinlich die nächsten 100 Jahre haben. Ja. Irgendwelche Shitcoins sind Nummer 1000, irgendwas, haben einen Wert von 30 Mikrocent. Ja. Das ist nicht nichts. Ja. Die dürften wirklich noch weniger haben. So, da kommt die Frage, wo kommt denn dieser Mikrowert her, der dann auch steigen kann? Ja. Und der kommt her, dass man wie bei anderen, wie bei Gold, dass man sich kollektiv auf etwas einigt, das mangelhaft ist, das einen Mangel hat, das nicht reproduzierbar ist, als Maßstab. Ja? Und die Frage ist falsch, wenn man von einer Warenwirtschaft kommt, fragt man, der Wert liegt am Nutzen. Normalerweise wird der Nutzen mit dem Wert irgendwie korreliert, ganz stimmt es nicht, weil das Luft hat einen großen Nutzen und Wasser hat einen großen Nutzen, aber der Preis sozusagen, Preis und Wert und Nutzen wird irgendwie in einem Verhältnis gesetzt. Bei Bitcoin ist es umgekehrt, der Nutzen, den Bitcoin bringt, liegt darin, dass es einen Preis hat, ja. Das ist es schon. Ja? Das heißt, dass wir ein Referenzobjekt haben, auf das wir uns kollektiv einigen können als dieses Referenzobjekt. Bei Gold ist es nicht ganz so rein, weil es stimmt nicht ganz. Ich hätte da formulieren müssen, umständlicher. Gold hat natürlich einen Nutzen. Wir können es für Zähne verwenden und so weiter. Aber der Überschuss an Gold, der Goldwert ist über dem Warenwert natürlich. Ja,
der reine Warenwert. Monetäres Premium.
Genau, danke. Du hast Goldbug. Das monetäre Premium, über diese Differenz, die hätte ich ausweisen müssen in dem Satz. Aber im Grunde, über die habe ich gesprochen.
Ich glaube, das ist deswegen kein Problem, weil die meisten Menschen, die das lesen in Westeuropa, in Österreich, die sehen in Gold auch nur dieses monetäre Premium. Die denken jetzt nicht daran, dass ich daraus irgendwas mit der Audioindustrie mache.
Genau. Richtig. Und es geht nur darum, dass du eine, deswegen ist dieser Begriff der Blase so schwierig, weil eine Blase kann bestehen. Und wenn sie besteht, ist sie etwas. Eine Blase wirkt zwar fragil, aber es ist eine relativ, Bitcoin ist irgendwo eine Blase, ja, aber das heißt nicht, dass es platzen wird. Alles wird einmal platzen, auch Gold wird irgendwann einmal in 10.000 Jahren oder in 1.000 Jahren oder irgendwas wird, alles geht zu dem Ende zu. In dem Sinn wird Bitcoin sicher irgendwann mal platzen, aber als werthaltige Entität wird es einmal die nächste Zeit bleiben. Und die Leute, die dagegen wetten, sollen dagegen wetten, die Leute, die dafür wetten, sollen dafür wetten. Aber diese prinzipielle Diskussion, manche Leute, und das habe ich oft mit, die sagen, das ist nichts, Bitcoin, das ist nichts, das kann nichts sein. Das Spannende daran ist, der Sache nach haben sie auf einer Seite recht, aber das beantwortet die Frage nicht. Ja? Weil Bitcoin ist wie ein Maßstab, es ist nicht das Gemessene, die haben die Logik von etwas Gemessenem. Wie messe ich den Preis von etwas? Ja? Brauche ich einen Maßstab, aber Bitcoin ist der Maßstab und nicht das Gemessene. Deswegen hat Bitcoin einen und der Wert eines Maßstabs ist es zu messen. Wenn du fragst, früher gab es ein Meter in Paris. Wenn du den fragst, wie lang ist dieser Meter in Paris? Sagst du, nur ein Meter. Ja, aber warum? Na, weil es definiert den Meter. Ja? Es ist die Definition von einem Meter. Jetzt ist der Meter natürlich mit einer Strecke, die das Licht in einer gewissen Zeit durchschreitet, definiert und nicht mehr über den Originalmeter in Paris.
Aber so hat es angefangen.
Genau, aber so hat es angefangen. Und so ist Bitcoin. Und ob das jetzt als Maß, dass das ein Meter ist, ein kollektiver Wahnsinn, ob das ist eine implizite, dann vielleicht explizit gemachte kollektives Arrangement, dass wir Bitcoin jetzt als dieses Metamaß verwenden und dann hat es einen Preis. Ja? Und dann hat es einen Preis und einen Wert. Ja? Weil wir brauchen das. Und dass Bitcoin das ist natürlich logisch und das hat Satoshi ganz richtig gesehen, weil natürlich das Gegenteil von Gresham's Law gilt, dass die härtere Währung all along die weichere verdrängt. Das ist so. Ja.
Hat er das geschrieben,
Satoshi? Nein, Satoshi, das hat er verstanden. Mhm, ja, das hat er in seinen Dings, er hat nicht Gresham's Law, glaube ich, soviel ich weiß, aber dass im Endeffekt die Logik dass die härtere Währung, die weichere, das siehst du in allen, wenn du anschaust, Türkei zum Beispiel, Stablecoin Türkei hat eine, glaube ich, weiß nicht, habe ich es vergessen, aber im Verhältnis zum GDP haben die, glaube ich, eine 4-5-prozentige, wirklich eine extrem hohe Stablecoin Transaction Volume. Weil die unglaublich, weil die klarerweise gehen die in US-Dollar, wenn ihre Währung abdankt. Ist ja logisch.
Das ist auch eine ganz neue Form von Stablecoin-Definition, weil die quasi wirklich sorgen für Stabilität in allen Ländern, wo es sonst nicht möglich wäre inzwischen. Ja. Ja. Es war im Sommer des Jahres 2010, als ich erstmals mit Ronny Stöferle zusammengesessen bin. Das Thema damals natürlich die Zerstörung unserer Währungen durch Inflation. Ronny und sein Partner Marc Wallek bei Incrementum in Liechtenstein sind echte Experten, wenn es um Gold, um Bitcoin und um Austrian Economics geht. Und ich bin sehr froh, sie als Partner bei Was Bitcoin bringt an Bord zu haben. In ihren Fonds bei Incrementum fließt all ihre Erfahrung zusammen, um Anlegern die Chance zu geben, sich gegen die permanente Inflation endlich zu wehren. Und das Research ist sowieso legendär. Der In Gold We Trust Report ist der weltweit meistgelesene Report zu Sound Money. Und viermal pro Jahr halten Ronny und Marc uns mit dem Bitcoin Kompass am Laufenden. Schaut unbedingt rein bei incrementum.li. Da ist das Ding. Die absoluten Legenden von Coinfinity haben den Affiliate-Code rübergeschoben. Mit Was Bitcoin bringt, in einem Wort, spart ihr euch jetzt 21% der Gebühren bei Coinfinity für die ersten 6 Monate für Sparplan, Kauf und sonstige Stack-Bedürfnisse. Coinfinity feiert im Jahr 2024 das 10-jährige Bestehen und das gilt es zu feiern. Die Community von Was Bitcoin bringt ist die erste, die so einen Code erhält. Das Angebot gilt natürlich auch für bestehende Kunden und für Neukunden ist es der perfekte Grund, von eurem alten, verstaubten, langweiligen Bitcoin-Broker zu einem echten, orangen Helden zu wechseln. Zu Coinfinity. Die Website ist coinfinity.co. Die App gibt es in allen gängigen App-Stores. Happy Birthday, Coinfinity. Und euch wünsche ich viel Spaß beim Stacken.
Das mit dem Meta ist natürlich faszinierend. Wir haben nämlich vorher im Vorgespräch darüber geredet, ob du die Burggespräche mit Peter Kotosek schon gesehen hast und du hast noch nicht angefangen, aber wir haben eine ganze Folge, die heißt Bitcoin als Urmeta des Geldes und da spricht er über genau den Meta in Paris und ich finde es gut, dass du es noch nicht gesehen hast.
Das hätte ich nicht sagen können.
Ja. Nein, aber vor allem, dass zwei unterschiedliche Menschen und aus unterschiedlichen Ecken auf denselben Gedanken kommen, macht mich bei Bitcoin dann auch irgendwo bullisch. Ja? Und natürlich, du sagst, diese Messbarkeit, die gibt es ja, die hatten wir vorher auch nicht. Aber was mich auch interessiert ist, weil du euch auch als Jurist, ja, also wir dürfen ja auch nie unterschätzen, auch etwas, was der Peter geil betont, sozusagen die Macht des Staates, um Standards zu setzen, um durch Bürokratie uns quasi auf einen Standard zu zwingen. Und auch beim Meta hat der Staat ja eine Rolle gespielt. Das war jetzt nicht nur Delusion. Also wo siehst du da den Zusammenhang mit Bitcoin? Gibt es den schon?
Ja, das ist natürlich ein komplexes, multipolares System. Also da gibt es kein Metanarrativ, glaube ich, was das alles abdeckt. Sondern ist der Staat ein Player, da sind die Firmen Player, da sind die einzelnen Player, da ist Bitcoin sozusagen eine Realität. Aber da wird es, glaube ich, nie zu einer klaren Konsolidierung kommen. Es ist immer als Österreicher sagt, ein Dahingewurschtel von verschiedenen. Es wird, deswegen ist...
Ein Dahingewurschtel von verschiedenen?
Von verschiedenen Elementen und Interessen und Regularien und was weiß ich alles.
Ja. Aber, anders gesagt, braucht es irgendwann mal einen offiziellen staatlichen Akt in irgendeiner Form, das zu akzeptieren, dass jetzt Bitcoin sozusagen der Maßstab ist? Oder ist das etwas, das daraus entsteht, dass immer mehr Menschen das einfach in ihrem Kopf dazu machen?
Die haben sie schon dazu gemacht, zu einem Maßstab. Ich glaube, das ist dann nur meine quantitative Frage. Qualitativ so, haben sie sogar irgendein Shitcoin zu einem Maßstab gemacht. Das darf man ja nicht, das ist ja nicht nur Bitcoin, sondern wenn es einen Wert ist, diese Logik trifft ja alle zu, wenn dieses Shitcoin jetzt, oder Dogecoin, ja,
aber Dogecoin ist ja zum Beispiel nicht absolut begrenzt in seiner Menge. Das heißt,
trotzdem.
Aber der Maßstab ist ja dann dynamisch.
Also, er bewegt sich halt ein bisschen. Ja. Das ist ja mit dem Fiat-Geld auch so, dass sich der Maßstab, während du messt, halt ein bisschen, ist halt kein so toller Maßstab, aber besser als nichts. Aber während du misst, streckt sich der ein bisschen. Ja. Da misst du halt immer anders. Ja. Aber du hast zumindest irgendwas besser als nichts, weil du weißt, wie sich der Maßstab ändert und kannst dann mühsam zurückrechnen, was denn die Ratio wäre. Bei Bitcoin musst du nur in eine Richtung rechnen. Ja. Aber de facto trifft das auf alles das zu. Das trifft im Endeffekt zu auf, auf jede Ware, ja, die du dir den Wert hat. Ja. Aber bei Bitcoin ist es natürlich das Explizite und dass es ein Protokoll ist. Bitcoin ist, wenn ich meinen Studenten sage, was ist Bitcoin? On the ground level ist es ein Protokoll. Was ist das Internet? Es ist ein Protokoll. TCP/IP, das ist das Internet. Bitcoin ist das Protokoll, das auf den verschiedenen Nodes läuft. Das ist mein Verständnis von Bitcoin. Im Endeffekt ist es ein Protokoll, weil das Protokoll ersetzt die Zentralisierung. Normalerweise hast du einen zentralen Node, der die Messages schickt. Den hast du nicht in einem dezentralen Netz, den brauchst du aber etwas, das das ersetzt und das ist das Protokoll, das auf allen Servers läuft. Das war auch die Idee des Internet. Von Paul Barron, auch ein zweiter großartiger Text des letzten Jahrhunderts. Eine ist Bitcoin Paper und das andere ist Paul Barrons großartiges Rant Paper über die Erfindung quasi des Redundant Networks, wie das Internet, die Idee des Internets geboren hat. Das sind zwei großartige Texte, die, glaube ich, jeder lesen sollte, weil sie unsere Welt definiert haben und Bitcoin noch mehr, aber das Internet natürlich, aber niemand kennt die, aber es ist wirklich, wirklich unbedingt lesen. Aber
du hast gerade gesagt, Bitcoin noch mehr?
Bitcoin kommt noch. Ich glaube schon, dass Bitcoin noch mehr ist vielleicht...
Ich würd zustimmen, aber ich würde es gerne von dir hören.
Habe jetzt so rausgeplappert. Meine ich das? Ich glaube schon. Ich glaube, ich komme noch darauf zurück, was Bitcoin schafft und das ist das Unmögliche und das ist das, was einem die Tränen in die Augen treibt vor Begeisterung, ist, dass dieses Satoshi-Paper geschafft hat, Knappheit zu simulieren auf einem digitalen Medium. Und das ist de facto eigentlich unmöglich, es sollte unmöglich sein, weil wie soll das gehen? Du hast, das Digitale lebt davon, dass es Repräsentationen erzeugt. Das heißt, Stellvertreter von etwas, die unendlich kopierbar sind. Wenn du ein PDF mir schickst, da gibt es kein Original, das ist alles eine Datenstruktur, eine Abstraktion über eine Datenstruktur und wir haben beide dieselbe Abstraktion, das gibt es kein Original, wie soll es da Knappheit geben, im Gegensatz zu dieser Füllfeder, die ist diese Füllfeder, Punkt, ja, das ist sie. Im Digitalen, und da kann ich mir Knappheit vorstellen, aber wie soll das funktionieren? Und über diesen Umweg, ja, eines Kontobuchs und sehr komplizierte, ein unglaubliches Regelwerk, hat man geschafft, dezentral Knappheit digital zu simulieren. Und Knappheit ist eben, das hängt dann wieder, das steht noch hinter dieser, quasi meiner Meinung nach, hinter dieser Meta und diesem Maßband, steht die Frage der Knappheit. Das ist quasi aus irgendeinem Grund die magische Ingredient für menschliche Kultur. Alles dieses Knappheit, das, was sich nicht reproduzieren lässt, und das lässt sich dann einerseits für Geld natürlich und für Geldwert und Messen von Geld, aber für tausend andere Sachen, von Identity, also jetzt braucht man bei so vielen Dingen als einen notwendigen Ingredient, brauchst du Knappheit. Und eben als diesen Maßstab oder wie auch immer du es nennen magst. Mhm. Und da ist Bitcoin das Modell dafür. Ja, deswegen bin ich jetzt weniger skeptisch, wie ich bin ein Bitcoin-Maxi einerseits, aber ich bin vielleicht habe einen katholischeren Zugang zu allen anderen Projekten, dass ich sage, mach zurück, ja, das ist gut, weil diese Idee einer digitalen Knappheitssimulierung ist für mich das Spannende. Mhm. Dadurch lassen sich Smart Contracts und so weiter, wie dezentral, das ist eine andere Frage, aber das finde ich das wirklich Spannende.
Aber glaubst du jetzt, dass Knappheit nur einmal simuliert werden kann? Oder beziehungsweise was macht Bitcoin dann eben anders oder besonders verglichen jetzt mit den anderen? Weil da kommt dann sozusagen unter Laien, sage ich jetzt mal, kommt dann sofort, naja, aber es gibt ja noch 15.000 andere Kryptowährungen. Das ist auch ein Argument. Warum ist es dann knapp?
Ja, knapp als Bitcoin ist knapp. Also die in diesem Protokoll abstrahierten Tokens, das State, das ist eine State Engine, also der State von diesem ganzen Netzwerk, Protokoll und die ganzen Unspent Transactions, die sind knapp. Ja? Das ist innersystemlich. Mhm. Ja? Und das ist das quasi, die Knappheit wird nur innerhalb des Systems simuliert. Ja? Wenn ich jetzt ich kann jetzt einen neuen Token, den niemand tatsächlich kauft, der auch knapp wäre, und ich kann ein Bild zeichnen natürlich, das ist ein Original, ja? Das gibt es nicht, aber das wird dadurch, dass es keine kollektive Vereinbarung gibt, dass sich darauf einigt, dass das was wert ist, ist die Knappheit irrelevant. Es gibt auch viele irrelevante Knappheit, da hast du recht, die spielt sich nur mit einer gesamtgesellschaftlichen Auszeichnung, dass wir dieses Gut jetzt herausheben, als das Relevante, und das muss dann knapp sein.
Das ist nämlich der entscheidende Punkt auch bei dem, was du sagst, dass es einen Wert hat, weil es einen Preis hat. Ja? Das ist sozusagen dass sich die Leute darauf geeinigt haben, dieses Bitcoin finden wir interessant. Und da sind wir dann auch, du hast es kurz erwähnt, bei den Austrians und bei der subjektiven Werttheorie. Also du hast das offenbar auch studiert.
Nein, ich habe viel zu wenig, ich nehme es mir immer vor, die Austrian Economics zu studieren. Und ich habe ein bisschen Mises und Hayek, natürlich, da komme ich nicht drum. Aber ich habe es noch nicht systematisch studiert, ich habe das vor. Aber ich glaube, es ist einfach wahr, weil es einfach richtig ist. Ich bekomme vor, dass ich das, was ich selbst entdeckt habe, ist natürlich nur ein 1% von dem, was die erfunden haben. Aber es ist intuitiv, kommt mir einfach richtig vor. Aber ich habe es nicht studiert.
Ja. Waren ja auch Juristen.
Ja.
Also die frühen Ökonomen waren ja alle keine Ökonomen, sondern Juristen. Ja. Ja. Und zwar deswegen so interessant, weil du auch sagst, ja, wie ist das mit dem intrinsischen Wert? Und diese Diskussionen führen wir ja immer wieder. Und die subjektive Werttheorie ist relativ simpel. Die Schönheit liegt im Auge des Betrachters. Es ist immer nur der Kunde, der dem etwas Wert zugibt. Und das erklärt die Welt im Grunde. Hat ja auch die Ökonomie übernommen, aber viele Leute kapieren es intuitiv noch nicht. Also das ist zum Beispiel die Frage, ja, warum verdient Cristiano Ronaldo 100 Millionen Euro in der Minute? So, ja? Naja, weil es offenbar so viele Menschen gibt, die ihm beim Fußball zusehen wollen und ihn so gut finden, dass sie ihm Werbung abkaufen und so weiter, dass der so viel Geld verdienen kann. Also natürlich gibt es dafür keine marxistisch-arbeitswerttheoretische rationale Begründung. Ja? Fußball spielen können viele. Manche sind vielleicht sogar inzwischen besser als er, aber er verdient halt trotzdem noch mehr. Genau. Und das ist die subjektive Werttheorie. Und wenn man die nicht akzeptiert, dann sieht man Bitcoin und denkt sich, naja, das ist ja nichts. Was ist denn da wert?
Genau.
Und da ist leider Gottes am Finanzmarkt durch den intrinsischen Wert jetzt, keine Ahnung, Cashflow hier, EBITDA, was auch immer, ja, da wird sehr viel Schindlude getrieben mit diesem Begriff des intrinsischen Wertes. Dass sozusagen wird, dass man sich das ausrechnen könnte, dass man sagt, eine Aktie ist intrinsisch so viel wert und ist jetzt über- oder unterbewertet.
Ja. Genau, aber das versteht der Kapitalmarkt schon dann im Vergleich mit Gold. Die hat auch keine Dividendenauszahlung, da gibt es auch keine zukünftigen Cashflows von Gold. Also das wird halt in demselben Atemzug dann genannt wie Commodities. Ja? Also Gold vor allem. Bitcoin. Also ich glaube, das versteht man schon, aber es gibt immer noch die Leute, die Gold skeptisch gegenüberstehen, und da gibt es natürlich viele, die sagen, ich möchte quasi arbeitendes Kapital haben und nicht totes. Ich hab auch nicht mein ganzes Vermögen in Bitcoin. Ja? Also ich, wie gesagt, man muss diversifizieren und ich habe viel in Bitcoin, aber ich möchte natürlich auch in Unternehmen investieren, weil ich an das menschliche Hirn glaube und an die kreative Lösungsfähigkeit von Menschen. Aber das eine schließt das andere nicht aus.
Ich glaube, es ist sogar wichtig, weil es dann immer heißt, ja, aber wenn Bitcoin übernimmt, dann da gibt es dieses berühmte Video von dem chinesischen, ich glaube, es ist ein Politiker oder so, der sagt, if Bitcoin takes over, we're all dead. Ja, weil dann niemand mehr irgendwas macht, weil alle nur auf ihren Bitcoin hocken. So. Das ist so diese Vorstellung.
Das ist diese Anti-Deflation, das ist ein bisschen es gibt ein Problem von Money Hoarding in deflationary economic situations, aber das ist ein Schreckgespenst. Mhm. Es gibt natürlich ein Problem, es gibt gefährliche Deflation, bei Bitcoin muss man vielleicht ein bisschen zu wenig diskutiert. Dass es schon ein Problem gibt mit Deflation, aber es ist nicht ganz so ein Problem, wie es, glaube ich, die klassischen Ökonomen, also die orthodoxe herkömmliche Ökonomie sieht. Ja.
Ja, es ist.
Also die Austrians haben da auch ein gespaltenes Meinung. Ich habe mir das vorher kurz angeschaut, lustigerweise. Gesagt, was ist die Meinung der Austrian Economists zu Deflation? Die sagen, ja, gut und schlecht, kommt darauf an, ob sie quasi eine Supply-Side-Inflation ist. Wenn quasi mehr Produkte, dann ist sie gut, aber wenn es ein Schock ist, ein Demand-Schock, dann ist es ein Riesenproblem. Dann führt das wirklich zu Arbeitslosigkeit und kann es zu einer Riesenkrise führen. Ja.
Bei der Deflation ist es so, wenn im Mainstream über Deflation geklagt wird, dann aus zwei Gründen. Grund eins, weil es geht meistens eben um die Kreditdeflation. Also wir haben ein Schuldgeldsystem, wenn das wird aufgeblasen, ja, um überhaupt zu einer Deflation zu kommen, braucht es vorher mal eine Inflation, darüber wird immer sehr, sehr wenig geredet, ja, und dann kann es passieren natürlich, dass ohne Backstop, da kommen dann die Notenbanken ins Spiel, kann eine Deflationsspirale in Gang kommen, und das kann tatsächlich in einem Fiat-System schlechte Folgen haben. Aber ob das bei Bitcoin, das ist eine akademische Frage, weil Bitcoin zeigt schon, dass Deflation, meiner Meinung nach, dass Deflation funktionieren kann. Und wir haben ja auch, ich weiß nicht, kennst du Jeff Booth?
Vom Namen.
Amerikanischer Ökonom, also nicht Ökonom, aber Investor und auch aus dem Bitcoin-Sektor, der die These aufgestellt hat, naja, dass Technologie immer deflationär ist.
Das ist keine These, das ist so. Technologie ist deflationär, ja.
Aber seine These ist dann vielleicht nicht, dass es deflationär ist, sondern dass es durch den Computer, so wie der Moore's Law ist das, glaube ich, so der Mikrochip wird exponentiell schneller, muss aber dann auch die Deflation exponentiell schneller werden.
Ja.
Und dass das Geldsystem, das eigentlich Inflation erzeugen möchte, da nicht mehr mitkommt. Und dass das der Grund dafür war, warum wir in den vergangenen Jahren vor der jetzigen Inflation nie Inflation erreicht haben, weil die deflationären Kräfte schneller gelaufen sind und Bitcoin ist eine Entsprechung, quasi wo sich Geld und Technologie trifft. Und du hast ja auch von deiner Faszination für die Technologie gesprochen.
Also kurz zur Deflation, das stimmt sicher. Also die Inflationsgefahr ist geringer, als man glaubt. Ich war früher auch ein extremer. Teil meiner Bitcoin-Begeisterung war Hedge Against Inflation und Inflation is coming und Money Printer goes brrr und es muss eine Inflation kommen, bis ich gesehen habe, es stimmt nicht, das ist das Gegenteil, war der Fall. Ich weiß nicht, wie es jetzt ist, aber sie konnten nicht genug drucken, um den deflationären Druck zu, und zwar der deflationäre Druck kommt einerseits, was den Dollar betrifft, aus der Innovation und Produktivitätssteigerung, aber zweitens aus der extremen Dollarnachfrage durch den Euro-Dollar-Markt.
Mhm.
Also und der ist deflationär. Also du hast eine unglaubliche Nachfrage nach Dollar gehabt, weltweit, und die konnten nicht genug Dollars drucken, ja, um diese Nachfrage zu befriedigen. Das heißt, trotz unglaublichen Mengen, wie du siehst, Dollar, verhältnismäßig wenig Inflation. Das Problem war eher, eine Inflation zustande zu kriegen. Dass man eine wollte, ist eine andere Frage.
Ja.
Weil du hattest schon sicher auch das Problem. Das hat sogar der Volker gesagt, dass wenn du 2% Inflation hast, heißt das in 10 Jahren 25% Entwertung. Das ist ja nicht nix. Das ist ja nicht stabil. Ja, kann man nicht mehr erzählen, dass das stabil ist. Ja. Ist die Frage, was man will. Aber du hast mich was anderes gefragt.
Nein, aber bleib mal kurz bei der Inflation, weil ich habe schon den Eindruck, bei mir war es auch so, 2010, es ist oft so, dass Menschen, die sich erstmals mit dem Geldsystem beschäftigen, nach 2 Wochen oder nach 2 Stunden sagen, ja scheiße, morgen Hyperinflation.
Ja.
Ja? Das kann ja nicht funktionieren. Und bei mir war es 2010 so, bei der Euro-Krise, aber, und ich sage jetzt nicht, dass wir jetzt schon in die Hyperinflation schlittern, aber es ist jetzt, ist sie da, die Inflation. Und die ist jetzt so schnell, geht die jetzt nicht mehr weg, weil jetzt merkst du es, also alle 2 Tage kommt von irgendwo ein Brief, hier sind die Preise wieder gestiegen, da sind die Preise gestiegen, ja, du musst selber als Arbeitnehmer deine Löhne erhöhen, du musst das geht jetzt, die Preise in Wien wird dir aufgefallen sein, ich weiß nicht, wie es in London ist, aber in Wien haben wir jetzt aufgeschlossen, quasi auf Weltstadtniveau, was die Preise betrifft. Ja. Und ganz witzig, eine Sache, die ja gerne übersehen wird, du kannst dich vielleicht erinnern, der Genesis-Block 2009, Chancellor on Brink of Second Bailout for Banks,
genau.
War ja eine Times, genau. Seite 1, und da war so ein kleines Ding drinnen, so eine kleine Meldung, dass einige Pubs in London jetzt wegen der Wirtschaftskrise 2009, Ende 2008, Anfang 2009, das Pint wieder für 99 Pence anbieten.
Mhm.
Ich weiß nicht, was kostet ein Pint jetzt in London?
Ich trinke wenig Bier.
Ja, aber
ich glaube, 2 Pfund irgendwas, 3 Pfund irgendwas.
Das gibt es nicht, das kostet wahrscheinlich 7, 8,
vielleicht
9.
Vielleicht kostet 7 Pfund, ich weiß es nicht, vielleicht hast du recht. Ich habe wirklich Ewigkeiten kein Pint mehr getrunken, muss ich leider
sagen. Lebt sehr gesund, der Mann.
Ja.
Also die Inflation ist jetzt da, die Leute, glaube ich, checken es jetzt schon. Ich glaube aber nicht, dass es jetzt schon der Phase ist. Ich glaube, sozusagen die nächste Phase kommt dann erst in 10, 15 Jahren. Das ist da, wo jetzt Argentinien ist, wo die Leute dann draufkommen, okay, das funktioniert.
Vorher kommt es natürlich zu einer Dollarisierung der ganzen Welt.
Interessant,
ich. Bevor es zu einer, und das ist ja die Angst auch der Europäischen Union und ein Teil, glaube ich, der Mika-Regulierung. Ist die untergründige Dollarisierung, weil was ist der Unterschied, wenn ich Stablecoins habe und ich kann in US-Dollar, die härter sind und der steigt gegen den Euro, wenn der Euro fällt sukzessive gegen den Dollar, warum soll ich überhaupt den Euro transagieren, auf was hinauf? Genauso ist es dasselbe, was den Türken betrifft, halt mit einem weniger ökonomischer Schärfe und im Libanon oder ich habe verschiedene Firmen, die ich beraten habe, haben Dollarknappheit gehabt und die beraten immer mit Stablecoin, dollarisiert sich. Ja, funktionierende Unternehmen, die können ihre Lieferanten nicht bezahlen, weil sie keinen Dollar haben. Über Stablecoin kriegen sie, ja, weil ihre eigene Währung halt runterfährt. Und das ist beim Euro, möchte ich jetzt nicht an die Wand malen, aber diese Gefahr, sagen wir es einmal vorsichtig, besteht. Und ich glaube, dass das schon klar ist den Europäern und dass sie deswegen sagen, auch ein Dollar-Stablecoin ist in Europa, wollen wir nicht sehen. Ja,
gibt es ja schon.
ja, wird rausfallen. Es wird in Europa, es wird ein Euro-Stablecoin wird auf den Exchanges gelistet werden müssen.
Die werden sie zwingen dazu.
Ja. Wirst du sehen. Also es geht ja nicht anders möglich. Wenn ich mit einer unglaublichen Ease of Transaction in Dollar, warum und alle glauben, dass der Euro dagegen abfällt und weil der Dollar stärker ist, warum soll ich in Euro irgendwelche Transactions machen? Das war früher mühsam, weil da hat die Banken und da muss ich in Fremdwährungs- und was weiß ich.
Aber also
die Dollarisierung ist auch für Europa eine, ich sage nicht, dass es on the doorstep oder irgendwie so, aber die Gefahr, bevor das alles kommt, kommt es zu einer Dollarisierung. Und zwar auch, das ist auch das Businessmodell von Tether und von USDC, ist die Dollarisierung. Aber die müssen natürlich den Ball ganz flach halten, ja. Deswegen hört man so wenig von Tether und den ganzen, weil die unglaublich viel Geld machen, mit 30 Angestellten machen die Milliarden, ja? Wollen natürlich ja nicht den Kopf raus, weil...
aber die könnten ja easy cheesy auch einfach eine Euro-Stablecoin auflegen.
Machen sie, haben sie ja. Die haben eine Gold-Stablecoin, eine Euro-Stablecoin, das machen sie eher, aber die Frage ist, welcher von denen dann da, wenn ich einen Euro-Stablecoin und einen Dollar-Stablecoin habe und ich darf beide traden, dann geht das Geld zum Härteren.
Ja, eben. Und da ist erstens einmal zwei Fragen. Erstens, wann geht es dann zu Bitcoin? Weil das ist natürlich das Härtere.
Das ist die dritte. Das Saif. Das war Saifs Meinung.
Zuerst Dollar, dann
Bitcoin. Zuerst Dollar, Stablecoin, dann Bitcoin.
So.
Und er war früher gegen Stablecoin, hat er gesagt, weil er geglaubt hat, das ist eine Verwässerung des Bitcoin. Und jetzt sieht er es als eine Brückentechnologie, wie man in die totale Bitcoinisierung kommt. Man muss zuerst in eine Stablecoinisierung. Und die Leute, die mal einen Stablecoin-Account haben, tun da, sobald dann Bitcoin noch härter ist als der Dollar, gehen sie dann vom Dollar durch den Stablecoin vom Dollar in den Bitcoin. Das ist quasi die lange Story.
Und solange es dir gelingt, den Bitcoin zumindest so weit unter Kontrolle zu halten, dass er nicht auch als Transaktionswährung genutzt wird, brauchst du immer noch die Fiat On- und Off-Ramp. Und solange du die zu 98% über den Dollar laufen hast, so wie du heute die Fiat On- und Off-Ramp bei Öl über den Dollar laufen hast, hast du Nachfrage nach Dollar.
Genau.
Problem gelöst, Washington gewinnt.
Genau.
Meine Frage ist, wo ist das Problem?
Nein, nicht nur Washington gewinnt, deswegen ist ja eigentlich Tether auch von den, auch es halten, kommt mir vor, auch die amerikanischen Behörden den Ball relativ flach. Die haben, weil Tether ist halt eine schöne Nachfrage nach T-Bills. Ja,
ja, natürlich. So wie Ölstaaten früher die T-Bills und die Treasuries gekauft haben, müssen sie jetzt, diese Schattenbanken sein quasi.
Im Endeffekt kannst du an ausländischen Zentralbanken vorbei T-Bills verkaufen. Weil die waren ja ein Racket, die Zentralbanken, die drücken Geld für die Regierung, entwerten die das Geld und haben nur eine bestimmte Limit an Dollars. Die Bevölkerung fragt Dollars nach. Wenn sie dollarisiert sind, wirkt dieser ganze Schmäh mit der Zentralbank natürlich nicht mehr. Ja? Weil so finanziert die Regierung finanziert sich über die Zentralbank. Ja. Und deswegen muss man mit Kapitalbeschränkungen natürlich die Dollarisierung verbieten. Das wird durch Stablecoins aufgeweicht, diese Möglichkeit, wie man in der Türkei und anderen Ländern sieht. Und die amerikanische Government hat T-Bills direkt verkauft, also Direct Marketing to the World. Ja. Ich glaube auch, dass die ein Interesse haben. Aber es gibt da mehrere natürlich Interessenlage, Spannungen. Also ich glaube schon noch, dass es ihnen taugt, aber wie sehr ist die Frage?
Ja. Aber der Punkt ist ja, weil wir sind über den Euro hingekommen. So, ja. Das heißt, wenn du sagst, die werden die Exchanges zwingen und machen einen digitalen Euro und zwingen uns
nicht
quasi.
Es geht darum, dass ein Stablecoin in Euro denominiert sein
muss. Ja, okay, aber das ist ja nur ein Schritt von vielen, den sie jetzt machen, um sich gegen diese Dollarisierung zu stemmen.
Ja.
Das Einzige, was sie nicht tun, ist, sie versuchen nicht ein besseres Produkt anzubieten.
Die Kommission versucht gar nichts. Ja? Also du meinst die Europäer oder wen meinst du?
Die Europäer, ja. Ja, das ist ja mein Problem. Also meine Kritik an der EZB und an der EU ist, dass sie alles nur bürokratisch und schwerer und regulierter machen, aber eben nicht versuchen, in Konkurrenz zu treten.
Tether ist irgendwo ein europäisches Produkt, ist es nicht? Tether ist Bitfinex, das sind Schweizer, Italiener. Muss man fast dazu sagen, das ist eigentlich den Europa. Ich bin der größte Europe-Basher, sagt ein klassisches Thema. America innovates, Europe regulates und China imitates, das wissen wir eh alles. Aber ich bin dadurch, dass diese Trommel jetzt so viele schlagen, bin ich vielleicht auf die Gegenrichtung gekommen. Also Tether ist ein europäisches Produkt. Irgendwo, ja. Schweizer, sagen wir so.
Ja, okay, irgendwo, aber was ich meine ist, in Europa jetzt, ja,
alle Maßnahmen laufen immer nur darauf hinaus, den Bürgern quasi das Leben schwerer zu machen.
Das stimmt.
Statt dass man sich überlegt, okay, wie kann ich es so machen, dass vielleicht der Markt den Euro besser findet? Weil dann wäre es ja okay, ich müsste nur den Euro so gestalten, dass die Leute sagen, naja, dann nutze ich vielleicht den Euro statt dem Dollar. Und dann gibt es auch Euro-Stablecoins. Aber eine Exchange dazu zu zwingen, einen Euro-Stablecoin, obwohl die Leute alle Dollar-Stablecoins wollen.
Wie willst du den Euro attraktiver machen, außer mit hohen Zinsen? Das ist das Einzige. Und wie erklärst du den Staaten, die Schulden haben in Euro denominiert, dass du jetzt ihnen das Knick brichst mit einer Zinslast? Das heißt, da kommen so unglaubliche Kräfte aufeinander, dass du da einfach natürlich nicht frei agieren kannst. Natürlich könntest du den Euro viel attraktiver machen, indem du einfach die Zinsen erhöhst. Ja? Aber das ist die einzige Möglichkeit. Du kannst mit reiner Innovation, weiß ich nicht, ob das unbedingt den Euro erhöhen würde, weil die Innovation würde trotzdem in Dollar abrechnen, ja? wenn der Euro fällt. Also es ist die Wechselkurse, es gibt viele, viele Faktoren, die auf die einwirken. Ja?
Aber ich hab den Eindruck, dass in Europa ausschließlich Regulierung,
das stimmt,
AML, KYC, Überwachung, Bargeldobergrenze, Kryptogrenze. Es geht immer nur darum, die Leute zu drangsalieren, die Wirtschaft zu drangsalieren. Es gibt keinen übergeordneten Plan dafür, wo es positiv hingehen soll.
Ja, das ist ein Riesenproblem. Das liegt an der Setup der Europäischen Union. Die Europäische Union ist eben als technokratisches Institution reingeschummelt worden in die europäische politische Landschaft. Also ein Spillover-Effekt, haben sie gedacht, wenn wir technokratisch kooperieren, dann müssen wir auch irgendwo auf einem untersten Level politisch kooperieren, aber es hat sich nie eine politische Willensbildung. Und das Problem da ist, wir brauchen eine politische Willensbildung. Du brauchst eine Art exekutive Führung, dass du sagst, wo wollen wir hin? Was ist unsere Industriepolitik? Wir haben aber in Europa vor allem Technokraten, die dann sagen, na, das können wir eigentlich nicht. Die Kommission hat die Initiative für Gesetzgebungsverfahren, die sagt dann alle, na, wie schützen wir die Konsumenten? Wir wollen, dass sie uns mögen, schützen wir doch die Konsumenten. Ja? Und haben eine Kollegin von mir, Anu Bradford, ich bin mit ihr nicht einer Meinung, aber ihre Bücher sind sehr, sehr enlightening, die Idee des Brussels-Effekts erfunden. Das ist die Idee, dass Europa exportiert die beste Regulation. Ja, wir exportieren zwar keine Güter, wir haben kein Meta, wir haben kein Facebook und kein Apple, aber unsere Regulation ist first class und die ganze Welt schaut bewundernd uns auf die Regulation. Das nennt sich den Brussels-Effekt.
Tut die Welt das?
Nein, ich glaube es nicht, aber das ist die Story. Die Story hat eine unglaubliche Resonanz in Europa natürlich. Mit dem Buch ist sie sehr, sehr gern gesehen, weil da können sich die Europäer sagen, wir sind das, machen wir ganz gut. Ja. Es hat schon eine Ausstrahlungswirkung. Also unsere Regulierung, weil wir ein großes mature, wohlhabender Markt sind. Auf den können die wenigsten verzichten. Deswegen spielen wir dann Game of Chicken. Wie weit können wir es treiben, bis Sam Altman sagt, na gut, dann gehe ich halt nicht nach Europa, ja? wenn ihr mir so kommt. Ja? Also, nochmal zurück. Das heißt, Europa hat einen Hammer, der kann nur nageln, der kann nur hinhauen als Regulation. Die hat kaum eine politische, exekutive Führung, die sagt, wie ein CEO. Ja? Ein Staat braucht auch eine Art Exekutive, es ist nicht nur Regulierung, sondern es braucht auch eine Führerschaft, sagt, okay, was sind wir für Leute? Du wählst mich und ich habe ein Programm, so stelle ich mir Europa vor und das setze ich dann um. Das gibt es in Europa nicht. Das ist diese komische Europaparlamentswahl, wo dann einer antritt und der andere wird dann, kommt die von der Leyen plötzlich. Das vertraut ja niemand, das ist ja ein Pipifatz. Ja? Also es ist ein reiner bürokratisch-regulativer Staat. Und der kann nur mit Regulierung handeln. Und wir wissen, dass Regulierung, dass nicht Sozialismus, aber ist eigentlich Interventionismus, ist im Endeffekt, hat das eine irrsinnige, unsichtbare Wirkungen. Die Kosten von Regulierung sind dispersed. Das heißt, die Regulierung hat sicher Vorteile. Ich sage nicht, dass jede Regulierung sinnlos ist. Regulierung ist ja auch meistens gut gemeint. Ja? Also ich möchte ihn schützen gegen irgendwelche Emissionen oder ich möchte die Konsumenten gegen irgendwelche Kryptobetrüger schützen. Deswegen muss es reguliert werden. Ja? Ist ja prinzipiell nichts dagegen zu sagen. Ja? Aber die Kosten der Regulierung sind unsichtbar, weil sie dispersed sind, so wie die Kosten von Inflation oft. Das ist so wie, die sind in, und da gibt es das berühmte, die heißt, glaube ich, Director's Law of Distribution und der heißt Aaron Director, der Typ, und der sagt, dass die staatliche Umverteilung immer von der Ärmeren zur Mittelschicht funktioniert. Oder von den Armen, die Armen und Reichen geben der Mittelschicht. Und Regulation ist ein Teil dessen, dass du im Endeffekt die Zugangshürden so groß machst für kleine Unternehmen. Ja? Wir wissen, dass, dass Regulierung vor allem den mittleren Betrieben, wenn du das Lieferkettengesetz, das kann sich eigentlich nur wer leisten, der unglaublich, dass du ein Kasp wirst oder dass du irgendwie ein Trading machst mit Krypto, brauchst du einen unglaublichen Aufwand an Paper-Pushern, dass du überhaupt reinkommst. Das heißt, der Access to the Market ist schon mal tot. Du hast Bürokratie oder Regulierung ist ein Fixed Cost, der einfach geaddet wird. Und den können Kleine, das ist eine Hürde, den Kleinen niemals überspringen können.
Und die Großen sind froh, dass es geaddet wird, weil sie glauben, dass sie sich damit einen Mode schaffen, am Ende des Tages wird die ganze Wirtschaft erdrückt.
Ja, ganze Wirtschaft, ich glaube, es ist nicht die ganze Wirtschaft, die untersten werden, die haben keinen Exit, die werden ausgeschlossen. Wir wissen, dass bei sogar FATF, ja, die Action Task Force, die du bekennst, FATF ist einer der, also FATF ist die Organisation, die in den sitzt in Paris, die wurde, glaube ich, in den 80er oder 90er Jahren von G7 gegründet, hat keine und gibt die ganzen Vorschläge vor, was Anti-Money Laundering und diese ganzen betrifft.
Ah, ja. Da kommt das alles her.
Da kommt alles von FATF. Die hat im Grunde keine politische Legitimation, hat keine Zwangsgewalt, sondern gibt Rekommendationen und macht so Blacklists und Greylists von Staaten. Ja. Auf der Blacklist ist, glaube ich, nur Nordkorea, Iran und irgendwas anderes. Und die gibt diese letzte Kryptoregulierung, überhaupt AML-Regulierung, die im Parlament, die gerade durchgegangen ist, folgt einer dieser Recommendations. Mhm. Und die selbst hat eine Studie herausgegeben vor ein paar Jahren, dass sie unintended consequences ihre eigene Regulierung macht, dass es unglaubliche Exklusionswirkungen hat, dass verschiedene Staaten politische Gegner natürlich mit Anti-Money Laundering ausschließen, dass NGOs ausgeschlossen werden, dass Overcompliance, du hast eine irrsinnige Overcompliance von Firmen, was die AML betrifft. Ja. Das ist ein System der Angst oft, ja, dieses ganze AML, das ist ein Wahnsinn. Und wenn du dir überlegst, in Krypto sind 0,34% der Krypto-Transactions ist fraudulent oder irgendwie nicht rein. Das schreibt Chainalysis und die haben ein Interesse daran, das zu übertreiben, weil die machen ja Geld damit. Ja. Und die sind von 1,7 auf 0,3 runtergegangen. Ja. Das heißt, da wird mit so unglaublich scharfen Geschützen gegen alle geschossen. Du darfst, also die unglaubliche Regulierungswahn, der Meinung nach vielleicht gut gemeint ist, aber durch Lobbygruppen gedrückt wird und im Grunde ein sozialistisches System erzeugt. Ja? Also es ist kein freier Markt. Ja? Das ist ein Problem. Gleichzeitig muss ich dazu sagen, und da gibt es für viele Dinge auf der anderen Seite, gibt es Stimmen aus Amerika, die sagen, zumindest habt ihr eine Regulierung. Wir haben Regulation Through Enforcement.
Aber
die SEC. Ich mag es auch lieber. Ihr habt zumindest, weiß ich, was passiert. Bei mir muss ich warten, was der Gensler sagt und seine Jungs. Aber dann habe ich nachher das Gericht, Gott sei Dank.
Aber das ist dynamisch. Das ist der Unterschied. Da kann noch was entstehen auf der grünen Wiese, ohne dass sofort draufgehaut wird. Oder sofort. Also mein Scherz, den ich mir gerne bringe, ist in Google und Apple und Microsoft, die wurden ja in Garagen gegründet. Das ist das berühmte Garagen-Startup. Ja? Das kann in Deutschland und in Österreich nie passieren, weil die bekommen die Baugenehmigung für die Garage nicht.
Nein, GDPR. Also der, wie heißt das auf dem Deutschen, der Datenschutzgrundverordnung, DGSVO, wie heißt der? Ja. Ich habe eine Kollegin von mir, die sagt, sie hat ihr Leben zerstört, weil sie eine Anwältin ist. Für das, sagt, das ist das Schlimmste. Und wenn Startups zu ihr kommen und sagen, wir möchten gerne in ein kleines Startups mit Handy irgendwas machen, sagt sie, vergesst es. Ihr kriegst GDPR, ihr schafft die Datenschutzgrundverordnung, schafft sie nicht. Das ist so teuer, die Compliance. Dass die European Union of Clickety-Click, dass wir immer noch irgendwelche Cookie aufpoppen haben, wo jeder weiß, das ist eine Schildbürgerei, ja, dass ich draufklicke, ja, ich stimme zu oder nicht, das kann doch nicht die Ernst sein. Und das ist quasi die Errungenschaft von nämlich Datenschutzgrundverordnungen, das ist einfach eine gegen die Wand gefahren. Aber manche amerikanische Blockchain-Leute habe ich gehört, ich weiß nicht, wie man das einordnen soll, habe ich von vielen Seiten gehört, dass sie neidisch auf die Rechtssicherheit durch MiCA schielen. Ja, du hast zumindest, also es gibt auch in Amerika, gibt es ja auch eine Regulierung, ist ja nicht der Finanzmarkt, ist ja nicht komplett unreguliert. Du hast ja auch durch Regulierung auch geschafft, den Flugverkehr relativ sicher zu machen. Ja? Regulierung ist ein unglaublich schwieriges Thema, weil es ein zu viel gibt und es geht um die richtige Regulierung. Es geht nicht um. Letztes Thema, ein Kollege von mir, in der Rechtsphilosophie, großer Rechtsphilosoph, Roger Brownsort hat geschrieben, es gibt drei Arten von Recht. Recht 1.0, Recht 2.0 und Recht 3.0. Und wie wir umgehen quasi mit Innovationen wie zum Beispiel Bitcoin oder AI oder was auch immer. Die erste Methode ist, dass wir einfach das geltende Recht analog anwenden. Dass wir quasi das ABGB, das ein Eigentumsregime ist, anwenden und versuchen, das analog anzuwenden. Ist das ein Vertrag oder nicht? Das Vertragsrecht, das dingliche Recht, das Sachenrecht und das Schuldrecht einfach analog anwenden. Ja. Das ist der erste Schritt. Der zweite Schritt ist, dass wir Regulierungen einsetzen, weil wir bestimmte Ziele verfolgen. Ja? Das ist quasi das, wo die Europäische Union gerade meiner Meinung nach auch über alle Ziele hinausschießt. Und das dritte dann ist, und das ist das Spannende, Law 3.0, ist, wenn die Technologie selbst die Funktionen erfüllt, die eigentlich von der Regulierung zu erfüllen gewesen sind. Das quasi die...
So wie Bitcoin.
Wie Bitcoin, bingo. Oder Smart Contracts. Nicht Marx wahrscheinlich, aber...
Ich habe nichts gegen Smart Contracts. Ja. Ich meine nur nicht, wenn sie auf zentralisierten Stiftungen in der Schweiz laufen.
Ja. Das bin ich bei dir. Und wir in der Europäischen Union fokussieren uns vor allem auf diesem Regulativen, weil das halt das Einzige ist, was die Europäische Union tun kann. Es ist ein überschießendes Verständnis. Ich würde gerne mehr zurück zu Law 1.0, wo wir ein Verständnis haben, ich und mein Eigentum und ich und meine Vertragsfreiheit.
Genau.
ABGB, klassische römische rechtliche, ich habe mein Eigentum. Da gibt es da vielleicht ein paar umgrenzende Schutzbestimmungen, wie Lesio Normis oder was auch immer, gute Sitten. Aber das ist ABGB. Und auf der anderen Seite haben wir dann die technologische Selbstregulierung und dass man das mit in der Mitte so weit wie möglich zusammendrängt.
Weil einer der Gründe, warum viele Menschen von Bitcoin angezogen werden, vor allem auch im unternehmerischen Bereich, ist, weil sie dort dieses Gefühl der Innovation noch haben, das Gefühl der Freiheit und irgendwo, es gibt, die Amerikaner nennen es der New Frontier. Frontier war damals der Westen. Ne? Du hast mal geschaut, was da drüben ist. Wir übersetzen das dann mit dem Wilden Westen, aber das ist so negativ konnotiert und hat irgendwas mit Karl May zu tun und so. Also the New Frontier. Und da habe ich einfach in Europa so große Sorgen, weil abgesehen davon, dass ich als Autor oder als Content Creator total neidisch bin auf deine Kollegin, weil nach Brüssel zu fahren und in Brüssel ein Werk vorzulegen, zu sagen, ihr macht es ja super, hier ist meine Kontonummer. Ja? Ja. Das halte ich für brillant. Ja?
Genauso, ich glaube, sie ist nicht zynisch, das möchte ich überhaupt nicht, sie glaubt das. Also sie ist eine typisch linksliberale amerikanische Professorin, die sitzt in, ich glaube, Columbia University ist es, oder ich glaube, es ist Columbia, und das ist Teil des Prestige, dass man dort Europa-affin, Skandinavien-affin ist, okay, und so weiter.
Ja, aber das ist ja auch der Unterschied. Ich glaube, wenn die schwedische Regierung sich hinsetzt und sie versucht, eine Regulierung zu machen für Schweden, dann traue ich das denen ein bisschen mehr zu, als in Brüssel eine Regulierung zu machen von Lissabon bis Bukarest. Ja? Und das Problem, abgesehen von den Dingen, die du jetzt erwähnt hast, DSGVO, dass kleine Startups in Europa nicht groß werden können, weil sie sich an die DSGVO, das ist ja furchtbar. Ich meine, das ist ja herzzerreißend.
Du bringst mich in ein Dilemma. Du bringst mich, weil normalerweise argumentiere ich deine Seite. Wenn du mir jetzt so kommst, muss ich fast die andere Seite argumentieren. Und die ich normalerweise nie argumentiere. Ja? Und die andere Seite ist Glühbirnen.
Ich will die immer noch zurückhaben.
Ja, aber es ist ein Fehler. Da irrst du dich. Da sachlich irrst du dich. Was das für Millionen an Effizienzersparnissen gebracht hat. Ist unglaublich. Also der Wirkungsgrad von diesen LED-Leuchten, sie haben gesagt, ja, wir kriegen sie nie so warm und das wird nie so, es wird so werden. Ja? Und es ist geworden. Ich war auch genauso wie du gesagt, nein, es muss immer, wir brauchen diese Heizkörper, die auch ein bisschen Licht geben. Ja? Das waren die Glühbirnen. Ja? 90% der Energie ist in Hitze gegangen und wie viel Prozent, ich habe die Zahlen jetzt nicht, ist in Licht gegangen und jetzt haben wir das Verhältnis umgekehrt. Das ist vernünftig. Ja, okay. Und das, sowas, gegen so eine Regulierung, wenn man sagt, wenn man das identifiziert und sagt, da brauche ich einen Anschub, sonst braucht der Markt ewig dafür. Ja? Da muss ich, ich traue mich gar nicht, das zu sagen, aber du zwingst mich quasi dazu. Das finde ich jetzt nicht blöd. Ja?
Okay, aber das ist was anderes als Datenschutz oder AI. Ja. Zu regulieren. Also ich meine, ich weiß nicht.
Im Vorhinein eine Technologie, die man nicht versteht, dass man da stolz und dann tanzt und sich zum Affen macht und sagt, wir haben das jetzt reguliert. Ich weiß nicht, ob du das mitbekommen hast auf Twitter,
ja, sicher,
wie sie sich zum Affen gemacht haben alle.
Das haben sie ja bei der Krypto genauso gemacht. Ja. Und du kannst ja, und das Traurige ist ja auch, ich sehe ja das in ihren Augen, dass sie keine Ahnung haben von dem Thema. Natürlich können ja auch gar keine Ahnung haben. Die sind ja mit anderen Dingen beschäftigt. Und weil du gesagt hast, du hast schon von einigen Blockchain-Leuten aus Amerika gehört, dass sie das mit der Mika gut finden. Naja, das ist aber eh logisch.
Ja.
Weil der Herr Gensler sagt, naja, Bitcoin haben wir jetzt reguliert und bei Ethereum diskutieren wir jetzt. Ja? Mhm. Und da wäre ich als Blockchain-Typ auch froh, wenn ich in Brüssel jemanden hätte, der glaubt, dass Algorand the next big thing sein könnte. Ja? Ja. Dann schaue ich mal dann, dass ich dort mein Geschäft aufbaue. Das ist dann meine Befürchtung auch, weil ich denke mir halt, die Frage ist, haben wir schon den Punkt überschritten, wo eben dann wirklich diese Selbstbegeisterung mit der Regulierung der Punkt ist, wo du am Montag in der Zeitung liest, da gibt es eine neue Technologie und am Freitag hast du schon eine Regulierung heraus und dann machst du noch einen Twitter-Poster, wie geil du bist und dann fast wieder aufs Wochenende.
Normalerweise argumentiere ich eben ja auch so wie du die andere Seite und wenn man dann die Leute sagen, nein, wir brauchen eine Regulierung, sogar der freie Markt, muss ja reguliert sein, sage ich, das stimmt nicht. Ich habe mir gerade angeschaut, den 2023 Report der Vereinten Nationen, Cocaine Report der Vereinten Nationen. Und die Qualität, also wenn du Purity Adjusted Price von Cocaine, also den Reinheit bereinigten Preis, also je reiner und der Preis im Verhältnis gesetzt, geht seit Jahren zurück. Also die Ware offensichtlich, und es gibt Regulierung im strengen Sinn, dass du quasi Konsumentenschutz hast und dass du die Qualitätssicherungen staatlich hast im Kokainmarkt nicht. Das ist ein reiner Wilder Westenmarkt.
Also
das Produkt wird billiger und besser.
Mit dem reinheitsbereinigten Preis von einem Gramm Kokain habe ich jetzt nicht gerechnet.
Ja, es geht darum, es gibt Märkte, die sind komplett, die Märkte auf im Darknet, die sind komplett unreguliert. Das sage ich nicht, dass die perfekt funktionieren, aber es ist nicht so, dass sie nicht funktionieren. Ja? Und dass sie nur Externalitäten, ich meine, die Externalitäten vom Kokainhandel sind natürlich ganz andere, der Tod und das Verderben und das Leid, das dieser Handel bringt, der ist mit oder ohne staatliche Regulierung wahrscheinlich da.
Es gibt auch Tod und Leiden und Verderben im Kakaohandel.
Genau.
Also,
es geht jetzt darum, dass Leute sagen, es braucht, und das ist quasi da haben sie einen Fuß in der Tür, es braucht ja auch, der Markt ist ja selbst reguliert und es braucht eine Regulierung. Das glaube ich nicht. Ich glaube, dass das ist der freie Austausch von vernünftigen Menschen. Ich gebe dir Geld und du gibst mir die Ware. Da brauchst du keine Regulierung dafür.
Ja? Ich meine, das ist auch ein historisches Argument. Es kann ja auch gar nicht sein, dass wir derartig absurde Regulierungen brauchen, weil es gab ja Jahrhunderte ohne diese absurden Regulierungen.
Ja.
Und da ist ja auch, sind ja auch Dinge geschehen.
Da ist viel, viel, auch da ist natürlich, wenn du dir anschaust, die ersten, wie wir wissen, die ersten Stock-Companies waren genauso wie bei Krypto. Wenn du dir anschaust, die Geschichte der Aktiengesellschaften. Die Geschichte der Aktiengesellschaften ist eine Geschichte von Rip-Offs und Fraud. Gib mir 100.000, ich habe ein Riesenprojekt und ich gebe dir 300, ich gebe dir das dreifach zurück. Ja.
So gesehen, kannst du die ganze Regulierung in die Tonne treten, weil alles ist derzeit Rip-Off und Fraud. Also ich kann ja kaum um die Ecke gehen, ohne dass drei Scammer auf mich warten in drei verschiedenen Formen. Also das Internet ist ja voll mit allen, also selbst die Anzeigen von Günter Jauch und Boris Becker, die angeblich auf Facebook irgendwelche Geheimtipps verbreiten, gibt es bis heute.
Ja. Also zur Regulierung glaube ich, dass es ich sehe es wie Salz in der Suppe, ich glaube, man braucht ein bisschen, ich bin kein Libertarian, ich bin kein Anarchist.
Kein
Anarchist.
Weil Libertarien sind, glaube ich, auch nicht komplett gegen Regulierung.
Genau. Ich bin kein Anarchist.
Ja.
Ich glaube, es braucht den Staat. Es braucht auch ich glaube, dass man bestimmte Kosten, bestimmte Dilemmata lösen kann mit einer vertrauensschaffenden Regulierung. Da bin ich dafür. Aber es ist leicht, die Suppe zu versalzen.
Mhm.
Es braucht Salz, aber in ganz genauem Maß. Und da, glaube ich, sind die Europäer oft am falschen Dampfer. Vor allem, weil sie glauben, dass sie irgendwas anschieben können oder ein Ersatz ist, wie du richtig sagst, für Innovation. Und das schaffen wir halt nicht. Und wir werden abgehängt, das wissen wir eh alle.
Was Bitcoin wirklich bringt, das weiß man erst, wenn man seine Bitcoin selbst hält, wenn man seine Keys sicher in der Hand hat. Und am besten geht das mit der Bitbox O2 von Shift Crypto. Die kommt aus der Schweiz, die ist Open Source, die hat eine simple, schlichte Software, die wirklich gut funktioniert. Die verwende ich persönlich auch fast jeden Tag und sehr gerne. Habe ein echt gutes Gefühl dabei und das solltet ihr euch auch holen. Und zwar mit dem Code WASBITCOINBRINGT um 5% vergünstigt bei bitbox.swiss mit dem Code WASBITCOINBRINGT, die Bitbox O2 Hardware Wallet.
Egal ob im Wohn- oder im Schlafzimmer, egal ob im Büro oder in der Industriehalle, eine Bitcoin-Heizung, die zahlt sich immer aus und 21 Energy hat jetzt die allerneuesten Geräte für euch. Für zu Hause oder für die Industrie. Der Ofen Pro zum Beispiel, kleiner als je zuvor, effizienter als je zuvor, die neueste Bitcoin-Mining-Technik verbaut und dabei flüsterleise. Geht auf 21energy.com und seht euch die Produkte an. Mit was Bitcoin bringt, in einem Wort, gibt es 5% Rabatt. Und das gilt auch, wenn man einfach nur einen Miner kaufen möchte, denn auch die hat 21 Energy im Programm. 21energy.com und auf der Website gibt es auch einen neuen Rechner für deine Heizkosten.
Ich finde das Beispiel mit dem reinheitsbereinigten Kokainpreis, ich muss da jetzt nochmal dazukommen, weil das natürlich ein Argument dafür ist, dass freie Märkte A, sehr, sehr wohl funktionieren, B, sich selbst regulieren und C, auch deflationär sind und eben, dass der Service besser und billiger wird für den Kunden. Du hast auch das Darknet erwähnt. Ich habe wirklich, ganz ehrlich, viele Bitcoiner haben auf Silk Road etc. Erfahrungen gemacht, sind so auch bei Bitcoin reingekommen. Ich habe das noch nie gesehen, aber was ich so gehört habe, ist, dass das halt ist wie eBay, ne? Du hast dann deine Bewertungen und du bestellst bei dem, der am besten bewertet. Oder nehmen wir es harmloser. Warum gibt es Schwarzarbeit? Warum lassen sich Leute bar bezahlen für irgendwelche, keine Ahnung, Tischlerarbeiten, Spengler, was auch immer? Ja, um Geld zu sparen. Aber ich glaube, das ist nur die Hälfte der Wahrheit. Ich glaube, der andere Teil der Wahrheit ist, dass das Ganze einfach auf Handschlagbasis funktioniert. Und deswegen weiß der Anbieter, dass er den Kunden nicht übers Ohr hauen darf und der Kunde weiß, dass er den Preis bezahlen muss für die Qualität und beide fühlen sich am Schluss besser, als du hast 15 verschiedene AGBs und Regelungen und weißt du, was ich meine? Also da gibt es so eine Schieflage durch die ganze Regulierung.
Die Regulierung ist teilweise, die Frage ist, ist teilweise vertrauensfördernd, manchmal vertrauensversetzend, weil du natürlich quasi Lawfare machen kannst. Mit Regulierung kannst du die Leute dann irgendwie aushebeln und die nefariously verwenden und für unlautere Zwecke. Also es ist ein hochkomplexes System, aber diese Idee, immer mehr zu regulieren, ist natürlich, ich glaube, da sind wir uns einig, falsch, glaube ich, dass da ein aggressiver Deregulierungsakt muss her, meiner Meinung nach. Ganze Institutionen zusperren, ganze Lobbygruppen und so weiter. Das muss man mit einem wilden herkuleischen Aufwand betreiben. Ich glaube nicht, dass das von selbst passiert. Wie wir wissen seit Weber, ist die Bürokratie ist die effizienteste Herrschaftsform und die lässt sich nur durch eine andere Bürokratie, wie es scheint, zurückdrängen oder durch irrationale Entrepreneurs, die einfach sagen, wie der Elon Musk, glaube ich, richtig, sogar in Firmen gibt es ja, oder auch jüngst auch der Zuckerberg.
Konzerne sind auch bürokratisch.
Genau, die werden immer bürokratisch und die kämpfen damit und da sagt das war, kürzlich hat der Zuckerberg erst gesprochen und hat gesagt, das war früher ihr Motto, move fast and break things. Das haben sie dann geändert und sagen, move fast and change things within a framework, oder so haben sie es dann genannt. Und jetzt kommen sie drauf, dass die Prozesse, die sie aufgesammelt haben, zurückdrehen müssen. Und Musk sagt richtigerweise, das Problem von Engineers ist auch, dass sie versuchen, Dinge, die es nicht geben sollte, zu verbessern. Und die erste Frage, er hat das sein Leben lang falsch gemacht, sagt er. Er ist immer von hinten gekommen, aber die erste Frage ist, sollte es das, was ich gerade versuche zu optimieren, sollte es das überhaupt geben?
Musk oder Zuckerberg?
Das war Musk. Ja. Und das heißt, das sagt das ist nur
das
deswegen.
Das ist der Grund, warum im Tesla keine Knöpfe mehr sind.
Ich habe keine Ahnung. Ich habe keine starken Meinungen zu Musk. Aber das fand ich das nur als Beispiel dafür, dass sogar Unternehmen mit dieser Bürokratisierung und Regulierung, da gibt es dann in Firmen Regulierungen, die müssen auch dagegen ankämpfen. Es muss ein Autoimmunsystem geben, das sich dereguliert permanent. Da kannst du wieder eine Deregulierungsbehörde einsetzen. Da hast du wieder nächstes Behördentier, wo du das Paper ausfüllen musst, ob du genug dereguliert hast. Ja? Das ist das Problem daran. Das heißt, es braucht dann leider populistische Politiker, Irrationale leider. Ja.
Aber du hast ja gerade gesagt, das, was du gerade gesagt hast, es braucht irgendwie eine, was hast du gesagt, eine große Deregulierungsoffensive. Ja. Oder,
Herr Kollege, aber das ist irrational. Das Problem ist, das geht nicht rational. Wenn es rational ist, ist es selbst bürokratisch. Das ist das Paradox. Das Paradox ist, und deswegen kommen ja diese Populisten so, weil sie notwendige, wie sagt man da, vielleicht Fehler im System sind, die kommen, aber das sind die einzigen, die gegen die Bürokratisierung ankommen.
Kennst du Balaji Srivastavan? Balaji, der ist großer Tech-Typ, 1,5 Millionen
auf. Ja, genau. Der die ganzen Network-State.
Genau, Network-State. Ja. Er sagt, dass solche Leute wie Milei in Argentinien zum Beispiel, dass die halt quasi symbolisch sind für quasi Antikörper, die diese Gesellschaft nach vielen, vielen Jahrzehnten des Leidens entwickelt haben, um sich endlich zu wehren gegen den eigentlichen Virus. Und das ist die Bürokratie, das ist diese eingefahrene politische Machtaufteilung, das Klüngeltum, all diese Dinge, die einfach irgendwann einmal aufgebrochen werden müssen.
Der Weber ist da halt pessimistisch und sagt, das ist Teil unserer modernen, arbeitsteiligen Gesellschaft, die Bürokratie, die ist Teil, die ist ein Feature, not a bug.
Mises hat schon in den 20er Jahren auch ein Buch geschrieben, das heißt Die Bürokratie. Ja. Und das ist großartig, weil er argumentiert halt, dass die Bürokratie auch natürlich nie von selbst verschwindet, sondern sie sucht sich immer neue Aufgaben. Okay. Also Grüße gehen an dieser Stelle immer raus an die Bank of International Settlements in Basel, die irgendwann einmal gegründet wurde, um die deutschen Kriegsschulden an die Franzosen nach dem Ersten Weltkrieg abzuwickeln. Und jetzt sind sie immer noch da und geben irgendwelche Regeln für irgendwelche Banken heraus.
Genau, und genauso für NGOs, die sich halt in einer Kaskade an neuen Zielen immer neu setzen. Die haben ein Businessmodell, wie sie Geld aufstellen. Ja. Dann haben sie ihr Ziel erreicht. Wir haben ein Ziel, wir sperren mal zu. Nein, natürlich nicht. Die werden die neue Ziele gesucht und es wird immer radikaler, die Politik, die verfolgen. Natürlich, aber das ist intrinsisch, weil sie ein Beharrungsvermögen haben als Money-Raising-Institution und das werden sie nicht zusperren.
Ja? Na, die andere Alternative ist, dass du das Problem, das du vorgibst, zu lösen, gar nicht zu lösen versuchst, sondern weiter einfach nur aus einem Jammern ein Geschäftsmodell machst. Jetzt reißen wir den Handanker rum und kommen zurück zu Bitcoin. Weil du hast vorher gesagt, dass Bitcoin eben diese technologische Selbstregulierung mitbringt. Und du hast auch wirklich mit glühenden Augen über Bitcoin, die Knappheit, die Technologie gesprochen. Jetzt, ich sage dir gleich die Frage, die kommt, bevor ich es jetzt vorlese, aber um dich zurück ins Mindset zu bringen. Ja? Also, wie stark ist Bitcoin wirklich? Kann Bitcoin einer dieser Faktoren sein, der uns aus diesem Interventionsspirale rausreißt und den freien Markt wieder ein bisschen stärker in den Vordergrund rückt? Ich lese jetzt vor, was du geschrieben hast 2017. Ja? Zitat: Der Umstand, dass Bitcoin vielleicht gar nicht platzen wird, macht es nicht weniger gefährlich. Im Gegenteil, wenn es wahr ist, dass Bitcoin zumindest teilweise die Aufgabe übernehmen wird, die jetzt von Gold übernommen wird, dann können wir ganz einfach den Wert eines Bitcoins in jetzigen Dollar berechnen. Der Goldmarkt ist mit etwa 7,5 Billionen Dollar kapitalisiert. Also das hat sich seit 2017 verdoppelt. Mhm. 7,5 Billionen Dollar kapitalisiert. Wenn wir konservativ annehmen, dass Bitcoin die Hälfte dieses Marktwerts übernimmt und dass es höchstens 21 Millionen Bitcoin gibt, Klammer auf, in Wahrheit sind viel weniger verfügbar, Klammer zu, dann wäre der Wert von einem einzigen Bitcoin mit zumindest 170.000 Dollar zu veranschlagen. Da muss man sich vorstellen, dass diese Preisprognose rauszuhauen im November 2017, als damals schon, warst du schon Professor? Oder?
Ja. Nein, war ich nicht Professor, war ich noch Reader oder Senior Lecturer war ich damals.
Wenn das tatsächlich die Richtung wäre, die sich Bitcoin bewegte, dann wären wir erst am Anfang einer derartig supermassiven Anführungszeichen Blase, eines Phänomens von derart astronomischen Dimensionen, dass wir es eher als großen Knall bezeichnen sollten. Solch ein Knall würde einen unkontrollierbaren Transfer von Vermögen in einem Ausmaß bringen, das die Welt noch nicht gesehen hat. Sowas geht nur selten ohne sozialen Aufruhr vor sich. Klingt düster, nicht wenn man ein paar Bitcoin hat.
Das war im Endeffekt ein Sales-Pitch, typisch. Ja, das ist das Problem. Wir haben alle, also wir müssen dann eigentlich immer so Conflict of Interest Statements. Ja, ich habe Bitcoin. Ja, und natürlich, ich glaube, dass ich finde es auch eigentlich, ich kann immer noch dazu stehen. Ja. Also ich glaube, ich war einer der ersten, auch der zumindest in Österreich diese Goldrechnung gemacht hat. Es kommt auf die Geschwindigkeit an. Eine Vermögensverteilung, wenn Bitcoin tatsächlich schießt, ja, auf jetzt sogar mehr noch, also mal die 160 haben sie jetzt schon öfter gesagt, manche reden von 1 Million, wie auch immer, wenn das tatsächlich passierte, ist eine unglaubliche Vermögensumverteilung. Ja, dann ist eine im Endeffekt eine, nicht eine Deflation von Bitcoin, sondern eine Inflation vom Dollar gegen den Bitcoin. das Geld wieder nur umfährt, das kommt ja nur, das ist ja ein Nullsummenspiel, was das betrifft. Das ist ja nicht produktiv, Bitcoin. Ja? Es ist ja nur eine Umeignung, ja, die stattfindet. Und das.
Stopp. Bitcoin ist nicht produktiv. Wenn ich Geld für die Arbeiten gehe und Geld verdiene, ein Unternehmen aufbaue und Geld verdiene und das in Bitcoin reinstecke, ist das schon eine Produktivität.
Die Arbeit ist es. Die Arbeit ist
natürlich.
Es. Aber ob du jetzt mit dieser Arbeit, dir die es jetzt bezahlen lässt in Bitcoin oder in Dollar oder in Euro oder in was auch immer, hat es mit der Arbeit nichts zu tun.
Nein,
die,
aber
die
meine
Produktivität, du schaffst einen Mehrwert für die Gesellschaft
aber
und lässt in dir Bitcoin selbst, wenn du hältst Bitcoin und nichts tust, ja, ist es nicht produktiv.
Ich meine nur, dass Menschen, denen bewusst ist, dass sie ihre Produktivität, also die Früchte ihrer Produktivität nicht in Dollar, Euro speichern können, sondern in Bitcoin, das sind automatisch die quasi dann auch die sind, die vielleicht ein bisschen produktiver sind, weil sie aber jetzt plötzlich eine Lösung gefunden haben, wie sie das über die Zeit bringen. Aber ich weiß, was du meinst.
Ich habe das nicht gemeint. Ja? Ich weiß jetzt, was du meinst. Ich habe nicht gemeint, dass Bitcoin zu... klassisches Deflationsargument zu Hoarding führt und die Leute dann nur mehr herumliegen und nichts mehr arbeiten. Das habe ich nicht gemeint damit. Mhm. Ich glaube schon, dass die Leute, die dann Bitcoin haben, produktiv sind. Ja, ich glaube, das ist ja auch eine Self-Selection. Die Leute, die Bitcoin haben, sind oft dann die Leute, die, glaube ich, aktiver sind, die Mehrwert schaffen wollen aus intrinsischem Interesse und Motivation. Also ich glaube nicht, dass das zu einer Faulheit führt, aber es ist trotzdem meine Umeignung, das meine ich damit. Wenn ich plötzlich Milliardär bin, ja, und alle anderen meine Bitcoin-Freunde sind wirklich Multimilliardär und alle und die Milliardäre nicht mehr, dann wäre das schon, glaube ich, auch, habe ich da zumindest fantasiert, es gibt einen Punkt, wo das sozial ein Thema wird. Ja.
Aber ist nicht auch, also erstens einmal, ist nicht unser Geldsystem immer umverteilend. Und das ist ja ein soziales Problem heute.
Ich habe das nicht kritisch gemeint. Ich habe das gemeint, wie gesagt,
weiß,
wenn
du
Bitcoin
meinst.
Hast, dann sei froh. Wenn du nicht hast, hast du Pech gehabt. Ich meine das total neutral. Ich glaube nur, als nüchterne Analyse könnte es zu Spannungen führen. Das ist alles. Und es werden die Geld verlieren, nicht einfach sagen, nimm halt das Geld weg. Die werden kämpfen. Diese Institutionen, die ein Interesse haben, die Banken, die werden das nicht einfach zulassen. Die werden kämpfen. Die werden das entweder eingemeinden, was sie oft tun, die werden das versuchen sozusagen zu absorbieren und damit quasi an den Profiten mitzuhaben oder aufzuspringen, was sie jetzt eher tun. Ja. Also es bleibt spannend, sagen wir so. Aber wenn der Preis extrem steigt, dann schauen wir mal. Ja.
Also ich glaube, was ist extrem? Ne? Wenn wir jetzt zurückgehen ins Jahr 2017, das ist jetzt nicht so lange her, das sind
7 Jahre.
7 Jahre. Und ich sage dir, hey Christoph, pass auf, es ist 2024, wir sind zwar noch nicht bei 170.000 Euro, aber es gibt jetzt einen BlackRock Bitcoin ETF. Larry Fink sitzt im Fernsehen und spricht von sicherem Hafen, so wie du es geschrieben hast, vor 7 Jahren. Und der Preis steht bei, was weiß ich, Pi mal Daumen, $60.000. Ist auch schon ziemlich, das ist schon auch extrem gestiegen. Ich meine, es gibt Leute, die haben Bitcoin gekauft bei $10. Weißt du?
Ich habe gemeint, wenn jetzt einmal
diese
Blasenlogik, das hat halt natürlich, wenn das dann mal auf 150 ist und die Leute sagen, ja, es geht auf 3 Millionen und kaufen dann ein und alle und das wird ein Mania. Ja?
Ich hoffe
keinen, halt, nichts, was das abkühlt. Ich bin ganz dafür.
Ja? Ich hoffe halt, dass vielleicht. Also eine Sache, die mich in meiner Arbeit auch rund um Bitcoin und auch mit Podcasts und so weiter überrascht hat, ist, dass wir haben damals in der Zeitung nie wirklich geglaubt, dass das irgendwie ankommt, was wir tun. Ja, aber jetzt habe ich schon den Eindruck. Und das vielleicht, da gibt es ja einen Haufen von Bitcoinern, die tun ja nichts anderes, als mit ihrer Begeisterung nach außen tragen, damit sie anderen Leuten davon erzählen. Also es ist ja nicht so, als würden wir das als Geheimnis für uns behalten. Wir versuchen ja sozusagen das rüberzubringen auf 100 verschiedene Arten und Weisen. Dass es da immer noch einen negativen Backlash geben kann gegen die besonders früh eingestiegen sind. Und das bin ja ich nicht und du in Wahrheit, schon nicht früher, aber auch nicht jetzt super früh. Ja? Okay, ja, geschenkt. Aber da gibt es auf 100 Leute, die 2013, 14, 15 Bitcoin gekauft haben, gibt es 99 arme Schweine, die Bitcoin nicht mehr haben.
Ja.
Und einer, der es vielleicht irgendwie durchgebracht hat. Ja? Ja. Aber ich weiß, was du meinst, die sozialen, aber ich sehe halt die sozialen Verwerfungen eher aus dem Fiat-System, das Ganze verursacht hat. Genauso wie eine Deflation erstmal eine Inflation benötigt. Und das ist quasi, wir tun immer so, als wäre der Hangover das Problem. Naja, das Saufen ist das Problem. Mhm. Ja, und das ist das, und das sollten wir rüberbringen, glaube ich, beim Thema Bitcoin, beziehungsweise ich glaube, viele Leute checken es inzwischen relativ gut und instinktiv, das ist mir zumindest aufgefallen. Das hat sich schon viel getan seit 2017.
Der Schluss von dem Artikel war dieses Bild, der, nicht eine Blase, sondern ein Big Bang, das Ganze atmet wie eine super, das geht, das wird noch einmal, glaube ich, ordentlich abheben und platzen ist da, glaube ich, nicht vorgesehen, das wird schon wieder runtergehen, aber dann wieder, das hat so eine Atembewegung, so eine unglaubliche.
Ja, der Übergang, aber der Übergang, wir haben es eh schon beschrieben, oder? Der Übergang ist ja in Wahrheit, zuerst kollabiert mal alles in den Dollar und dann eher in Bitcoin, das haben wir eh schon besprochen, das heißt, die Leute würden ja gar nicht sehen, also ich bin mir auch gar nicht sicher, ob es diesen Big Bang im Sinne von, dann fließt alles in Bitcoin, ob wir das überhaupt sehen, ob das nicht einfach so weitergeht wie in den letzten 15 Jahren mit Mania und dann wieder Bärenmarkt und Mania und Bärenmarkt.
Und auch, wie gesagt, es wird multipolar bleiben, da wird es Bitcoin geben, da wird es weiterhin Gold auch geben, dann wird es irgendwelche andere staatliche Währungen geben. Also die Welt wird ja vielfältig bleiben. Ja.
Hast du, weil du hast mir vorher am Anfang gesagt, du möchtest unbedingt über deine Begeisterung einfach von der technologischen, von Bitcoin sprechen. Hast du das rübergebracht?
Ich weiß nicht. Nein, was mich so begeistert hat am Bitcoin, du hast gesagt, was Bitcoin bringt. Für mich war es eher so ein nerdiges Technologeninteresse, obwohl ich kein Techniker bin, obwohl meine Familie sind alles Auto-Wahnsinnige und meine Mutter hat sogar am TGM Kraftfahrzeug und Maschinenbau studiert, also gelernt in der Schule. Also habe ich irgendwo ein technisches Interesse, ist wie es tatsächlich funktioniert, Bitcoin. Und da ist vor allem die Security Proposition von Bitcoin für mich das Spannendste. Normalerweise, wenn du versuchst, um Scarcity zu erzeugen, brauchst du ein Kontobuch, ja? Sonst geht es nicht. Ja? Du brauchst einen Ledger, ja? Der distributed ist, sonst hast du einen zentralen Ledger wie eine Bank, das ist eh klar. Du musst ihn aber distributen. Das heißt, du musst irgendwie die Einträge sichern. Normalerweise sicherst du Einträge mit Permissions. Da hast du Read, Write und Execute Permissions, die du entweder zuteilst oder nicht. Also Erlaubnisse zu lesen, zu schreiben oder zu Programm zu Ablauf, zu exekutieren. Das ist bei Bitcoin nicht so. Das ist aber bei allen normalerweise ist das so. Bitcoin funktioniert komplett anders, dass du, es gibt zwar eine Read and Write über die Public Key Cryptography, aber ob ein Block, ja, wo jetzt alle Transaktionen drinnen sind, ob den kann jeder ändern. Du kannst einen Block dazu schreiben. Jeder kann das tun. Ob der Block tatsächlich ein Block von Bitcoin ist, entscheidet sich erst in der Zukunft. Die Regel, die wichtigste Regel der Bitcoin, meiner nach, Protokoll ist, the longest chain is Bitcoin. Mhm. Das klingt total einfach und das ist die Genialität des Ganzen.
Aber da war Satoshi auch geschrieben, ne?
Genau, das ist Satoshi. Das ist, das ist alles reine Lehre. Also das ist reine Lehre. Das ist Satoshis Idee. Und das ist ein Mindfuck, das ist eine kopernikanische Revolution der Security, Meinung nach. Ich habe das noch nie gesehen. Und das verstehen die Leute nicht. Wenn man sagt, ich möchte was sicher machen, denke ich mir, ich sperre sie in einen Safe und mache 1000 Dinger drum, riesen Firewall drum und dort liegt dann das Buch, wo alles eingetragen ist. Ja? Bitcoin macht das Gegenteil. Ja. Ja? Bitcoin nimmt dieses Buch und sagt, jeder hat einen. Ja? Und jeder schreibt rein, was er will. Ja? Jeder schreibt in dieses Buch, was er will. True, mit einer Public Key Cryptography, aber wenn ich jetzt einen Block meine, ja, mit ein paar Transaktionen und später nicht einer sich dran schließt, dann ist der weg, ist ein Orphan Block und die ganzen Orphan Transactions kommen in einen neuen. Dieser, aber nicht, wenn ich jetzt weltweit habe ich die Blockchain auf Block so und so, ja, weiß nicht was, 200.000 irgendwas, ja, und Leute meinen Blocks, gibt es nichts in diesem Block Intrinsisches, was die unterscheidet, die sind alle valide, die sind alle permission, die sind alle permitted. Nichts in diesem Block, wenn ich den anschaue an sich, sagt mir, welcher der echte ist. Sondern, wo sich der First Follower, das Prinzip des First Followers, nicht der Leader, sondern der First Follower entscheidet, wer der Leader ist. Der Nächste, der sich dran schließt, entscheidet, ob das der richtige Block ist. Ja? Und das heißt, wenn du quasi was stiehlst, normal ist die Security Proposition, du sperrst was ein und niemand kann es nehmen. Bei Bitcoin ist, wenn du es stiehlst und du schaust an, ist es plötzlich weg. Das ist das Schwierigste zu erklären den Studenten, wie dieses, das ist eine komplett, und Satoshi hat auch darüber geredet, über diese neue Security Model von Bitcoin. Das ist ein anderes Modell, dass das tatsächlich funktioniert, ja, ist geschuldet den einzelnen Technologien von Proof of Work, Blockchain, also einzelne Abhandlungen, Hashing und so weiter. Aber das Spannende ist, dass diese kurzen Forks, ja, die du hast, dass es retrospektiv legitimiert wird. Die Zukunft entscheidet, ob dein Blog ein echter Blog ist oder nicht. Du kannst es in der Gegenwart nicht sagen. Ist unmöglich. Und das gibt's. Und wie ich das hat mich so, also das ist so eine, bis ich das nicht verstanden, man versteht es oft früher, bevor man es akzeptiert. Ja? Hm. Aber bis ich das akzeptiert habe, dass diese longest rule tatsächlich heißt, ja, dass manche Blogs einfach, ja, die sind richtig, die haben alle richtig signiert, alle kein Double Spending, alles richtig, aber du bist nicht in der fucking Blockchain, du bist nicht Teil von Bitcoin, diese Transaktionen sind nicht, alle unspent Transactions, du hast sie nicht deine, weil du musst natürlich die Confirmations warten. Das Confirmations warten ist eine Folge daraus, ja, dass du 6 Confirmations warten musst, dass du quasi in der wahrscheinlich der longest chain bist, weil dass du nach 6 Confirmations dann plötzlich eine andere 7 hat, ist hyper unwahrscheinlich. Das ist eine von so vielen faszinierenden Dingen, die dieser Satoshi oder diese, wer auch immer das ist oder was auch immer das ist, die Technologien so zusammenzupassen, ja, dass das dann rennt, dieses Werkel noch dazu. Ja? Seit 12, wie viele Jahren?
15
Jahren, ja. Rennt dieses Werkel. Das ist wie eine Dieselmaschine. Das ist ja nichts Hochkompliziertes. Das ist ja nicht, oh, AI, irgendwie super sophisticated. Das ist wie eine fucking Diesel-Engine. Blubbert es vor sich hin, dass jeder, das ein bisschen Computer Science hat, versteht das innerhalb von einer Woche. Also die Technologie, die Technologien, das ist nicht super kompliziert. Ja? Jetzt vielleicht die neuesten Iterationen, irgendwelche Sharding, habe ich jetzt auch keine Ahnung, was da genau abgeht. Ja? Aber die Grundtechnologie ist wie ein Dieselmotor. Ja? Aber die wenigsten verstehen einen Dieselmotor, ja, wie der wirklich funktioniert. Ja.
Ich habe nur gehört, das soll wegreguliert werden.
Ja, soll wegreguliert werden.
Das vom Beispiel her. Ja. Wobei er erweist sich auch als ziemlich resilient. Ja. Ja, weil in den LKWs, glaube ich, ist bis jetzt selten eine Batterie zu finden, die zumindest den Motor antreibt. Aber das mit der kopernikanischen Revolution, kannst du das einmal erklären?
Ich habe gemeint, also das Bild. Es ist so wie früher, klassisch-kantische Philosophie, quasi eine Umkehrung, eine Revolution der Denkungsart. Normalerweise, ich gehe auf der Welt und sehe, die Sonne bewegt sich um die Erde. Für mich bewegt sich tatsächlich die Sonne um die Erde. Und wir sagen, sehe ich ja, wie sie sich bewegt. Mhm. Ja. Und wir sehen das so und deswegen nehmen wir es so wahr. Kopernikus hat jetzt in der Interpretation von Kant gesehen, dass wir die Bewegungen der Himmelskörper besser verstehen, wenn wir das umdrehen. Kontraintuitiv, also mindfuck-mäßig. Mhm. Ja, und sagen, eigentlich bewegen wir, obwohl wir sie komplett unintuitiv. Ja? Das klingt nach einer komplett verrückten Idee, weil normalerweise sehen wir, das kleine Objekt bewegt sich im Gegensatz zu dem riesigen Objekt, die Erde. Ja? Und wenn wir verstehen, dass sich die Erde um die Sonne bewegt, ja, gehen sich plötzlich die ganzen Himmelsbewegungen besser aus, dass wir die erklären. Das ist das Bild, das Kant sagt, das man auch in der Philosophie machen muss, dass man die Dinge umdreht. Und hier ist auch eine Umkehr des Sicherheitsmodells. Es ist nicht so, dass wir was einsperren, sondern dass wir etwas komplett Unintuitives machen, dass wir es public, einen Public Ledger machen, aber dass wir die Sicherheit darüber entscheiden lassen, nicht wo sind die Daten, die wir schützen vor illegitimen Zugriff, sondern die Daten, die nicht einer bestimmten Regel folgen, gelten halt einfach nicht als legitim.
Die Sicherheit wird geschützt dadurch, dass alle mitmachen und dass das, was wirklich die große Masse macht, als legitim gilt sozusagen.
Aber das Protokoll entscheidet das. Ja, nicht, das wird nicht informell, sondern das Protokoll entscheidet die längste, longest chain.
Ja.
Ja? Und die entscheidet retrospektiv, so funktioniert auch Kultur, funktioniert alles, wenn man das einmal, ja, alles in der Kultur funktioniert so. Einer geht mit irgendeinem depperten Hut, ja, herum, niemand macht's, deswegen geht er mit depperten Hut. Wenn ein Zweiter auch mit depperten Hut herumgeht, ja, ist es schon, wenn ein Dritter das sieht und auch, ja, dann ist plötzlich das depperte Hut tragen ein Trend. Und das wird, das ist das Prinzip First Follower. Also er wird durch einen Leader nur dadurch, dass er Follower hat. Und der First Follower ist der Wichtigste. Ja? Der andere, der mit einem anderen depperten Hut herumgegangen ist oder irgendwas anderes gemacht hat, das nicht viral geworden ist, der ist kein Leader. Also wer ein Leader ist, entscheidet die Zukunft. Das liegt nicht in der Sache selbst. Und das ist bei Blockchain genauso. Was der richtige Block ist, ist nicht im Block selbst, aber in der Zukunft.
Wir wissen es noch nicht. Und genauso wie wir es nicht wissen, wenn
ein Bild gemalt wird, eine Oper komponiert wird, dann wissen wir nicht, ob das mal von der Nachwelt als große Kunst oder als vergessenswürdig aufgefasst werden soll. Vielleicht sind auch deswegen Künstler, es gibt ja auch in der Bitcoin-Szene sehr viele Künstler, die sich davon angezogen fühlen, weil sie dieses System vielleicht besser verstehen. Und was mich generell fasziniert an Bitcoin, es ist ja nicht nur dieses ganz zentrale Security-Modell, sondern das ganze Bitcoin-Ding. Zum Beispiel sagen wir, okay, es gibt oft das Argument, ja, das ist absolut knapp, es gibt nur 21 Millionen. Und dann fragen Menschen, die noch nie damit konfrontiert wurden, naja, kann man das nicht ändern?
Ja, kann man.
Naja, der Punkt ist das ist interessant, in einem schnellen Gespräch so, damit man jemandem sagt, wie das funktioniert, sagst du, nein, das ist ein Stein gemeißelt, aber es ist nicht ein Stein gemeißelt, im Gegenteil, es ist dadurch so unabänderbar, dass es theoretisch änderbar wäre. Mhm. Und das ist verrückt. Und das ist bei Bitcoin in allen Bereichen so, dass du quasi, es schützt sich selbst durch die inhärente Spieltheorie und Logik des Zusammenspiels der Menschen und nicht durch ein rigides System. Ein rigides System ist viel zu anfällig auf Schocks.
Hat diese Zellen, diese Lautzi, es hat diese Wasser. Es ist nicht dieses Dagegen, es ist nicht der Vault, also ein Safe, der zumacht und ich bin stark gegen dich, sondern ja, mach ruhig. Und es hat einen unglaublichen, ich möchte das ja nicht religiös, aber es ist diese Begeisterung.
Aber du hast am Anfang angefangen.
Aber es hat diese ist eine andere, du kannst es ändern, sagt, ja, ändere mich. Aber dann du kannst mit einer aggressiven Gewalt, geht das mit und wie Wasser. Be like water heißt es, Lautze. Ja, und weich sein und wie Bambus und nicht und dann wieder zurückfedern, aber nicht steif und brüchig, wie die anderen Security-Modelle, die natürlich immer, da gibt es immer einen, wenn du einen Firewall hast, gibt es immer einen Weg hinein. Das ist bei Bitcoin wurscht, ob es einen Weg, jeder kann hinein. Ja? Macht die Türen auf, diesen Ledger kann jeder anschauen, deswegen ist es so sicher. Ja?
Gut, wir hatten auch auf einer ökonomischen Ebene gab es auch rigide Modelle, also der Goldstandard ist ein rigides Modell für eine Form von hartem Geld, von einem Geld, auf das man irgendwo, wo man die Knappheit garantiert von staatlicher Stelle oder von Zentralbankstelle, aber weil es eben so rigide ist, bricht es immer irgendwann. Ja, der Goldstandard ist 100.000 Mal eingeführt worden und 100.000 Mal gebrochen worden. Also er hat nie wirklich langfristig funktioniert und wurde immer angepasst und dann wird und so weiter. Und das ist halt die rigide Variante. Es gibt in der Ökonomie durchaus Vorbilder, also der Florin war die Goldmünze aus Florenz, ich möchte jetzt keine Jahreszahl nennen, aber da reden wir jetzt von, was weiß ich, 1400 oder so, ja. Das war damals schon das Beispiel für quasi ein freier Markt, unter Anführungszeichen, eine Goldmünze, die von einem Stadtstaat herausgegeben wurde für den gesamten europäischen Markt. Aber nicht, die haben nicht gesagt, wir machen jetzt eine Währung für den ganzen europäischen Markt, sondern da hat sich rumgesprochen, okay, da kannst du dich drauf verlassen, die zwacken da nichts ab, die verwässern nicht die Herstellung, die Münze ist in ihrem Umlauf hart und das war über Jahrhunderte die wichtigste Münze in Europa, auf deren Basis sich dann, das war der Meter, das war damals, es gab sowas schon mal. Ja. Und bis heute heißt in Ungarn die Währung Florin.
Ah, ja.
Florin, ne? Aber die Namen bleiben bestehen, die Währungen dann irgendwann einmal auch nicht mehr.
Ich glaube, Goldstandard ist ein schwieriges Thema, aber ich glaube, das Rigide ist zu glauben, dass man es festlegen muss. Der Goldstandard ist ja nie, weil Standard ist die Frage, solange man Gold kaufen kann und verkaufen kann, ist das nicht ein Goldstandard, aber dann sage ich, ich kaufe halt das, was ich kaufe das Fiat-Geld, solange es mir nicht zu weit vom Gold weg ist. Ja, solange und die Vorteile vom Fiat-Geld die Nachteil der Entwertung gegenüber Gold aufwiegen. Wenn das sich zu weit entfernt, der Goldstandard ist nicht weg. Du kannst den Goldstandard nur quasi durch das andere rigide Gesetz, dass du Bullion Besitz verbietest, was es ja lange gegeben hat, in Amerika und bei uns auch. Aber solange es das nicht gibt, habe ich eigentlich mich relativ relaxed. Bin ich auch nicht so ein Feind von Fiat Money. Und wenn das ist es richtet sich eh selbst. Wenn es zu inflationär ist, die Leute sind nicht deppert, dann gehen sie halt in was Härteres. Ja,
was du gerade beschreibst, ist eigentlich das Eurosystem. Im Eurosystem wurde, als das Eurosystem eingeführt wurde, wurde der Euromarkt, der Goldmarkt in ganz Europa liberalisiert. Die Mehrwertsteuer wurde abgeschafft. Ja. Du kannst nirgendwo so viel physisches Gold kaufen wie in Wien. Ja, es gibt andere Städte, aber in Österreich ist es besonders extrem. Ja. Und da wurde eben diese Tür offen gelassen und auch das Eurosystem behandelt seine Goldreserven flexibel und nach Marktwert.
Genau.
Aber wenn sie dasselbe mit Bitcoin nicht machen, dann zeigen sie mir, dass sie nicht das Selbstbewusstsein, was ihr eigenes Produkt betrifft, haben, dass die, was die Vorväter des Euro einmal wollten. Die haben gesagt, wir machen da eine Hardwährung nach Vorbild der Bundesbank, wir managen die Währung nicht für den Aktienmarkt und nicht für die Staaten, sondern für die Bondholder. Mhm.
Ja.
Und das ist nicht geschehen. Das ist nicht geschehen.
Aber sie werden doch Bitcoins auf die, sie werden doch Bitcoin erlauben auf die Bücher der Banken und auch der Zentralbanken. Und ich glaube, bei Special Drawing Rights von werden auch wahrscheinlich Bitcoin beigemischt werden. Also Bitcoin wächst sich da ja eh ein bisschen hinein.
Wenn
also
es mal soweit ist, dann.
Ich glaube, dass da als zuerst als Beimischung, wie wir wissen, ich glaube, was ist das, die Basel, und das ist eh vom, wäre das eh die Bank of Settlement.
Ja, ja, die machen das.
Die gemacht haben, die Regulierungen, welche, das ist ein ähnliches System wie MiCA, aber ein bisschen anders, welche Collateral du halten musst, wie viel Prozente du halten darfst an verschiedenen Kryptowährungen und so weiter, und Bitcoin ist recht restriktiv, aber immerhin, ist restriktiv, aber du darfst. Ja? Das heißt, Banken dürfen das gegen ihre Eigenkapitalreserven halten, und das ist ja schon ein erster Schritt.
Was, zum Abschluss jetzt, was ist denn diese Revolution in der Denkweise, also wohin glaubst du, führt diese Revolution in der Denkweise? Was sind denn so die Effekte, die du erwartest?
Es ist schwierig. Also ich glaube, die eine Lesson, die ich gezogen habe aus dem Ganzen, ist, Dezentralisierung ist schwer. Manche Leute glauben, Dezentralisierung passiert automatisch. Nein, Dezentralisierung muss engineert werden, wie man sieht an Bitcoin. Es ist super aufwendig zu decentralisen. Alle anderen Modelle, es gibt einen Drive towards Centralization, weil es einfacher ist. Mhm. Das siehst du an so vielen Kryptoprojekten, die eigentlich, das siehst du im Internet. Ja, du hast ein dezentrales Netzwerk, das jetzt super zentralisiert ist, mit einer unglaublichen sozusagen Power Law Distribution of Inequality. Meine Homepage hat 3 Links, die auf sie verweisen, und Google hat 1 Milliarde. Das ist eine unglaubliche Umverteilung, eine unglaubliche Zentralisierung. Bei Bitcoin auch. Bei verschiedenen, also alles, wenn du, wie wir wissen, wenn du Pareto-mäßig, wenn du freie Märkte oder Netzwerke sich selbst überlässt, tendieren sie zur Zentralisierung. Ja? Auf verschiedensten Ebenen. Ja? Nicht in der Protokollebene, aber dann auf der ersten Abstraktion oder also auf der zweiten Abstraktionsebene. Ja? Das heißt, das erste ist, Dezentralisierung ist schwierig. Ja? Dezentralisierung braucht ein Umdenken. Ja? Und für mich ist Dezentralisierung wichtig, aus irgendeinem Grund. Ich weiß, ich habe es noch nicht zu Ende gedacht. Es fehlt noch ein Buch, glaube ich. Vielleicht schreibe ich das irgendwann mal, wenn ich es denn verstehe. Die Philosophie der Dezentralisierung. Was ist das Gute daran? Was ist das Schlechte daran? Was wollen wir denn damit? Wie denkt man richtig über Decentralization? Ja? Es hat was mit Subsidiarität zu tun, aber auch nicht. Es ist ein komplexes Thema. Und Bitcoin hat für mich da erstens, es braucht bestimmte technologische Grundsätze, um Dezentralisierung umzusetzen. Das passiert nicht automatisch. Und die gibt es, das meine ich damit. Also diese Technologien gibt es. Ja? Und das ist, glaube ich, eine, das wird eine, meiner Meinung nach, das ist eine Revolution, aber das ist, glaube ich, nicht so eine Revolution, so wie wir immer noch jetzt, wenn ich auf den Himmel schaue, die Revolution der Denkungsart hat ja auch nicht stattgefunden. Wenn ich auf den Himmel sehe, sage ich, die Sonne ist aufgegangen. Ja? Sage ich nicht, die Erde hat sich gedreht. Ja? Ich sage, die Sonne geht auf, die Sonne geht unter. Stimmt ja faktisch nicht, sondern die Erde ist ein bisschen dreht, müsste man eigentlich sagen. Ja? Diese Revolutionen der Denkungsart kommen dann nicht an. Ja? Aber sie führen über Umwege, ja? Natürlich, weil sie die Wahrheit sind, zu neuen Technologien, ob das jetzt Satelliten oder Raumfahrt oder was auch immer wir durch die kopernikanische Wende besser verstanden haben, ist ein Puzzleteil in einer größeren Erzählung des Fortschritts. Und das ist Bitcoin, glaube ich, auch, und diese Logik der Dezentralisierung. Das müssen wir halt besser verstehen. Ja? Ich glaube, das ist das Wichtigste politisch, und das, glaube ich, ist auch der Network State, der Balaji. Ja?
Balaji,
ja. Der ist going on about this. Aber wie man, und Technologie hilft uns endlich vielleicht, diese Dezentralisierung besser zu denken, ja? Genauer und auch umzusetzen.
Was mich wahnsinnig stört am Fiat-System ist, also wir reden immer davon, dass Bitcoin unter Anführungszeichen Energieverschwendung ist. Was mich wahnsinnig stört, und das Gegenargument ist dann oft, ja, keine Ahnung, wir müssen ja die EZB auch beleuchten, und Banken brauchen Energie und so weiter. Das ist es nicht. Was es ist, ist, dass
dass die Energie der Menschen verschwendet wird. Weil wir tun ja so, als wäre Fiat Money und Zentralbanken, als wäre das irgendwie Gott gegeben und so weiter. Aber die Wahrheit ist, es funktioniert ja nur bei uns einigermaßen und in den meisten Weltgegenden funktioniert es gar nicht, ja, weil es einfach so politisch durchsetzt, Korruption, was auch immer. Und die Menschen, ich meine, das ist ja, ich sage das immer, das ist ja auch schon eigentlich rassistisch, wenn du sagst, naja, die in Afrika, die kriegen es halt nicht auf die Reihe, oder Südamerika kriegen es halt nicht auf die Reihe, oder die Asiaten kriegen es halt nicht auf die Reihe. Nein, deren Systeme, deren Finanzsystem, deren politisches System ist so schlecht und so korrupt und so, die kommen nie dazu, sich zu entfalten als Menschen, als wirtschaftliche Wesen, vielleicht als Unternehmer. Ja? Der nächste Jeff Bezos wird nicht aus Afrika, aus Kenia kommen, solange der dort mit dem kenianischen Schilling zahlen muss und weißt du, was ich meine? Also, aber stell dir vor, in einem digital, wenn wir quasi das Problem, das Finanzsystemproblem auf einer digitalen Ebene lösen und jeder kann mitmachen. Mhm. Was das für Möglichkeiten bietet.
Ganz sicher. Bin ich natürlich ganz bei dir. Das ist das, was Bitcoin bringt. Also und vor allem Bitcoin, ich glaube auch andere Modelle, eine Zeit lang vielleicht, dann vielleicht auch wieder nicht. Aber da bin ich ganz bei dir. Also das bringt Bitcoin sicher.
Christoph, wir setzen das nicht erst in 7 Jahren fort, sondern wir kommen sicher ganz viele Fragen, die da jetzt reinkommen. Wir haben also angefangen mit der Technologie und deiner ganzen Geschichte, haben einen mega Ausflug in die Regulatorik gemacht. Das war sehr spannend. Wir haben aber die Kurve gekratzt und sind wieder zurück zu Bitcoin gekommen. Sag mal, hast du eine Website, einen YouTube-Kanal, einen Newsletter irgendwo, wo wir die Leute hinschicken sollen? Das Buch schreibst du, hast du noch nicht geschrieben,
nein,
offenbar.
Ich werde das jetzt machen müssen, weil ich das hier angekündigt habe. In 10 Jahren dann ist es vielleicht ist es fertig. Aber habe ich nicht, nein. Also ich bin kein Bitcoin-Entrepreneur, ich habe da jetzt keinen Dog in the Race, ich hab in Unternehmen investiert, das mache ich gern, aber habe da selbst keinen Channel, außer meine Uni. Man kann sich gerne auf meiner Uni-Website anschauen, was ich so treibe.
Oder auf LinkedIn. Twitter bist du.
LinkedIn, Twitter,
das werden wir alles in die Show Notes
auf
packen.
Auf LinkedIn und Twitter bin ich. Aber sonst.
Kennst du schon Noster?
Was ist das, eine Blockchain, Twitter oder wie?
Ja, Bitcoin.
Bitcoin, ja.
Wo du dann mit dem Lightning Network direkt Zahlungen schicken kannst für jeden einzelnen Ding.
Ja, da ich mich drauf.
Ich bin auch kein Experte, ist unter Bitcoin ein Riesenthema. Ich scheitere vor allem daran, dass ich generell versuche, weniger Zeit eigentlich mit Social Media zu verbringen. Also ich versuche auch weniger auf Twitter zu sein. Und Noster ist eigentlich, das Interessante bei Noster ist auch ein Protokoll. Genau. Also es kann verschiedene Anwendungen generieren und derzeit ist der populärste ist quasi ein Twitter-Klon, aber du könntest auch einen YouTube-Klon machen oder einen Facebook, also du könntest oder eine ganz neue Modelle
aufbauen. Da ist Identity und Zahlung schon drinnen quasi.
Genau, also Identity nicht im Sinne von ÖVP-Klarnamen, sondern Identity im Sinne von du hast deine Public Key. Ja, aber das ist verbunden. Und du kannst quasi dann sagen, du kannst deinen Content direkt verbinden mit was auch immer du tust. Ja, und du kannst natürlich dadurch, dass Zahlungen involviert sind, auch viel interessantere Modelle von Crowdsourcing, nicht Crowdfunding, aber Crowdsourcing von Information. Also quasi, wenn es wirklich um was Spannendes geht, dann wirst du anhand der Zahlungen wissen, wo ist die beste Form. Wo ist die längste Kette der Information? Ja?
Genau.
Ja. Ja, und das ist so Noster für mich auch noch ganz, aber ich habe jetzt vielleicht das Signal auch gesagt, dass ich nicht aufgebe, mich damit zu beschäftigen, weil viele von den Bitcoinern sagen, hey, Noster hier, Noster da, schau, also ich gebe es noch nicht auf. Da gibt es Leute, die haben dort 300.000 Follower auf einem Twitter-Klon.
Wirklich?
Ja, also das
ist. Ich meine 1.500 auf X. Ja,
ja, da ist viel los. Ja. Da ist schon viel los, ja.
Ja, gut.
Danke, dass du vorbeigekommen bist. Das war mega spannend.
Es hat mir irrsinnig gut gefallen. Es war großartig. Es war einfach ein nettes Gespräch mit dir. Es war wirklich super, super lustig.
Ja? Genauso machen wir das. Ja, genauso machen wir das. Ja. Alles Gute.
Danke.
Ich hoffe, euch hat diese Folge von Was Bitcoin bringt gefallen. Und wenn dem so ist, dann lasst doch gerne 5 Sterne bei Apple, Spotify da oder ein Like auf YouTube, ein Subscription auf YouTube. Das freut mich auch immer. Da könnt ihr dann auch Kommentare hinterlassen oder ihr schreibt mir ein Mail an hallo@wasbitcoinbringt.com. Vielen Dank auch an die absoluten Legenden von euch, die das Ganze über Fountain hören oder andere Value for Value Apps und immer wieder auch Satz rüberschicken. Dafür bin ich mega dankbar. Das ist mega motivierend. Besucht auch unbedingt meine Sponsoren, unsere Sponsoren, die uns unterstützen und auch Codes zur Verfügung stellen, wie zum Beispiel Coinfinity, wie 21 Energy, wie Bitbox, wo ihr mit Was Bitcoin bringt günstiger einkaufen könnt. Und die Liste an Vorteilen, die euch dieser Code Code bringt, die ganze, die könnt ihr auch finden auf wasbitcoinbringt.com. Schaut euch da unbedingt die Vorteile an. Vielen Dank fürs Dabeisein. Bis zum nächsten Mal. Euer Nico.